Herzlich willkommen zur 7. Vorstandssitzung, dem Podcast zum 125-jährigen Jubiläum der Bielefelder Philharmoniker. Wir sind Katrin Adelmann und Manuel Fiehmann. Wir sind Konzertmeisterin und Solotrompeter und gleichzeitig Teil des Orchestervorstands.
In diesem Podcast möchten wir Ihnen einige Musikerinnen und Musiker der Bielefelder Philharmoniker vorstellen. Wir unterhalten uns über unseren Orchesteralltag, Persönliches und alles, was Sie immer schon mal über uns wissen wollten.
Unser heutiger Gast ist der hessischste Kontrabassist, den wir jemals hier hatten. Es ist Thomas Bronkowski, Kontrabassist bei den Bielefelder Philharmonikern seit, Thomas, herzlich willkommen. Sag mal, wie lange du da bist?
Seit ungefähr 15 Jahren und 6 Monaten.
Ungefähr, wie viel?
Das geht ja schon gut los.
Ja, wenn ihr die ganze Zeit redet und ich überhaupt nicht, dann
fange ich auch an.
Zählst du auch, wie lange du noch da sein musst, inklusive Tage?
25 Jahre.
Das ist aber ein bisschen ungenau. Mit Stundenangabe bitte.
Oh, nicht schlecht. Aber dass du das auch, ach so, ja gut, ich meine, das ist jetzt nicht so schwer, auf 6 Monate zu kommen, das weiß man ja, wenn man angefangen hat.
Ja, die Monate überschlage ich meistens, aber 15 Jahre weiß ich plus X.
Das heißt, du hast aber nicht am Anfang der Spielzeit angefangen?
Ich habe 2 Monate später angefangen. Wir hatten ja die komische Situation, dass wir eine Stelle ausgeschrieben sahen in Bielefeld und dann hat sich jeder beworben, ist dahin. Dann hatten wir Probespiel und sind mit 2 Personen nachher im Stechen gelandet oder in der letzten Runde.
Was heißt denn wir? Pluralis Majestatis?
Genau, oder? Meine Kollegin Mirko Soto damals, Mirko Brandt heute und ich, wir waren gleichzeitig zu den Probespielen, haben um dieselbe Stelle vorgespielt. Und dann war es aber so, dass wir beide in der letzten Runde waren und die Gruppe dann gesagt hat, ja, wir haben zwar nur eine Stelle ausgeschrieben, aber wir haben ja noch eine zweite Stelle demnächst frei. Wir besetzen die einfach jetzt beide. Super. Und dann kamen die raus und haben gesagt, also Glückwunsch, Sie haben beide die Stelle. Und dann haben wir uns erstmal angeguckt und dachten, was ist denn jetzt los? Sollen wir uns die teilen? Nein, es gibt 2 Stellen. Ja, aber es war doch nur eine ausgeschrieben. Ja, trotzdem gibt es jetzt 2. Ja, und dann musste ich erstmal mit Mirko klären,
wer wann anfängt.
Wer jetzt wann anfängt. Ich hatte noch Verpflichtungen in Frankfurt und deswegen habe ich gesagt, fang du zuerst an und die zweite Stelle, der zweite Vertrag ging dann erst 2 Monate später los. Und so war nur eine Stelle ausgeschrieben, aber 2 wurden besetzt.
Das heißt, ihr seid genau gleich lang da? Ist Mirko auch genau gleich alt wie du? Geht ihr auch dann zusammen in Rente?
Ich glaube, sie ist ein bisschen älter als ich. Ich lehne mich jetzt hier aus dem Fenster. Das weiß ich nicht genau. Aber sie ist 2 Monate länger da als ich.
Das heißt, sie sitzt vor dir?
Sie sitzt tatsächlich vor mir, obwohl die Stellen gleich dotiert sind oder gleich bewertet, weil sie vor mir anfing.
Und macht ihr das tatsächlich noch? Weil das machen wir ja gar nicht mehr. Also das kommt in den Geigen, ist es nicht mehr so. Dass man sagt, je nachdem wie lange man da ist oder nach Dienstalter gestaffelt, sitzt man weiter vorne oder weiter hinten. Bei uns sitzen alle durcheinander, wie es ihnen gerade passt.
Nee, es ist so ein bisschen ein Erbe, weil der Stelleninhaber der 3. Position hat sich quasi gewünscht zu seinem Einstieg in die Rente, dass sie seine Nachfolgerin wird. Und da ich sowieso erst später anfing und dann meine Stelle sowieso erst dann, also die 4. Position später aufging, bin ich dann dahin gegangen und das war einfach so. Und bei uns ist ja die hauptsächliche Teilung eben, spielst du oben, spielst du unten, guckst du lieber nach links oder guckst du lieber nach rechts am Pult. Und da ich naturgemäß als Kontrabassist natürlich lieber unten spiele, also die tiefe Oktave, wollte ich auch super gern auf die 4. Position. Ah, okay. Also wenn du zum Beispiel jetzt so ein Stück nimmst wie Also sprach Zarathustra von Strauss, die spannendste oder die für Kontrabassisten oft interessanteste Musik ist die in der 4. Stimme, ganz unten. Mhm. Und dann willst du nicht zweites Pult links sitzen. Überhaupt nicht.
Ja, interessant.
Und warum guckst du lieber nach links?
Ich gucke tatsächlich nicht lieber nach links und mittlerweile habe ich ja sogar mein eigenes Pult, bedingt durch gewisse körperliche Gebrechen, dass ich halt nicht mehr mit einer verdrehten Wirbelsäule im Dienst sitzen muss. Grundsätzlich unterscheiden sich Bassistinnen und Bassisten oft in ihrer Körperlichkeit, weil Leute, die gewohnt sind, Solobass zu spielen, also außen zu sitzen am Pult, die sind gewohnt, dass links von ihrem Körper der Platz ist, wo sie ausholen können und Schwung machen. Das heißt, alle deine überflüssige Energie mit dem Bogen geht nach links raus. Wenn du jetzt plötzlich auf der anderen Seite vom Pult sitzt, musst du deine komplette Pizzicato-Technik umstellen, wenn es blöd läuft, weil du da nicht mehr ausholen kannst, wo du früher ausgeholt hast, weil da steht jetzt ein Pult und dann sitzt da ein Kollege daneben. Das ist so eine grundsätzliche Sache. Und die meisten Bassistinnen und Bassisten starten ja als Solobassist, ob im Schulorchester oder im Chor. Das heißt da zwar nicht Solobassist, aber es spielt halt nur einer. Das heißt, du bist gewohnt, dass du Platz hast. Und irgendwann regelt sich das dann an einem Pult zusammen. Und dann ist es oft eben eine Präferenz, spiele ich lieber bei geteilten Stellen oben oder unten und wo fühle ich mich wohler von der Seite, wo habe ich lieber ein bisschen mehr Freiraum oder wo habe ich kein Problem damit, wenn mir jemand dicht auf die Pelle rückt.
Also ich finde das, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich meine, ich muss jetzt nicht ausholen in irgendeine Richtung, aber ich finde das ganz furchtbar, andersrum zu sitzen. Also ich habe mich einfach dran gewöhnt, gerade im Graben finde ich es total doof, wenn einmal jemand links neben mir sitzt. Also links, also mein liebster Nachbar ist eben die Wand, der stört mich nicht und der, wenn ich ja eine Stelle habe, wir irgendwie ein Choral spielen oder was und du bist dir nicht 100% sicher, intonatorisch sicher, bin ich gerade richtig, also weil du dich halt nicht so gut hörst, kann ich kurz einfach mal nach links den Schallbecher ein bisschen an die Wand halten und krieg halt von der Wand sofort mich lauter wieder. Also das heißt, es ist für mich ja wie so eine Versicherung, ich kann mich da, kann ich mich hören, ob ich derjenige bin, der vielleicht nicht stimmt. Und man gewöhnt sich natürlich auch dran, dass man irgendwie die Signale eher nach rechts weitergibt. Und in der Ötgala haben wir ja das Glück hier, dass wir ja, wenn wir in Reihe sitzen, zwar an der Seite, aber in Reihe sitzen, dass dann auch die Kollegen, also die anderen Trompeten rechts neben mir sitzen, die Posaunen sitzen links neben mir. Der Nachteil ist nur, in der Ötgerhalle, da wir ganz links sitzen, gucken die Trompeten halt nicht zu mir. Also das heißt, würden wir wie in anderen Orchestern, also in, sagen wir mal, in einer 90% der Orchester in Deutschland sitzen ja alle Bläser hintereinander, das hatten wir ja schon mal. Das heißt, wir würden in der Mitte sitzen, Posaune und ich, und dann würden die rechts neben mir sitzen, dann würden die aber nach links gucken zum Dirigenten. Und so ist es so, wenn wir Pech haben auf der kleinen Stufe, sitzen alle so ein bisschen nach rechts gedreht und gucken nach rechts und du bist halt links. Das heißt, also eigentlich.
Die sehen deinen Einsatz gar nicht.
Nein. Und wenn dann der zweite noch so ein bisschen. Früher hatten wir ja Bogdan, das war ja der größte. Der saß dann halt an der zweiten Position, da hat halt unten gar keiner mehr was gesehen. So. Und also es geht schon, man gewöhnt sich dran, aber ich finde es trotzdem immer. Wie du schon sagst, das ist, wenn du dann plötzlich auf einer anderen Position, also ich stelle mir das total schwierig vor, frage ich mich immer, wie das bei euch so.
Also ich sitze ja immer auf derselben Position und vor 25 Jahren, als ich angefangen habe, im Orchester zu spielen, war das auch die Tradition und die Normalität, dass die Geigengruppen, genau wie ihr jetzt bei den Kontrabässen, saßen in der Reihenfolge der Zeit, wie sie da sind, wie lange sie da sind. Und das heißt, die älteren Kollegen saßen vorne, also hinter den Zulagenempfängern, ist ja klar. Ne? Also wir haben eine Hierarchie, es gibt Leute, die haben bestimmte Positionen, Konzertmeister, stellvertretender Konzertmeister, in immer, Vorspielerin und dann kommt quasi der erste Tutist, die erste Tutistin und die waren immer in abhängig davon, wie lange sie schon im Orchester sind, saßen die weiter vorne oder weiter hinten. Das hat sich komplett aufgelöst in den meisten Orchestern, die ich kenne. Hier auch, als ich hierher kam, war das schon anders.
Witzigerweise haben wir das in der allerersten Podcast-Folge angerissen, mit dem Handtuch auflegen, wie ihr das
macht. Stimmt, ja.
Und wir haben es nie beantwortet. Jetzt ist der Moment gekommen. Also wie funktioniert es jetzt heute? Muss man früh da sein, wenn man vorne oder außen oder nicht außen sitzen will?
Ja, musst du einfach früh da sein.
Und echt jetzt?
Ja, so.
Das ist ja wirklich wie ja, All-Inclusive-Geigen.
Es ist wirklich wie mit dem Handtuch hinlegen. Ich habe den Eindruck, meine KollegInnen sprechen sich teilweise auch ab. Es gibt dann die Duos, die immer zusammensitzen, wenn sie da sind, weil sie einfach gern miteinander spielen, was ja auch sinnvoll ist. Und dann gibt es die Kollegen und Kolleginnen, die gerne unbedingt möglichst weit vorne sitzen wollen. Und es gibt aber auch KollegInnen, die unbedingt möglichst weit hinten sitzen wollen. Da sind die Bedürfnisse sehr, sehr verschieden. Im Idealfall ergänzt sich das. Und ansonsten, falls das sich nicht ergänzt, dann gibt es da, glaube ich, einen Run auf bestimmte Plätze. Nicht Positionen sind es ja nicht eigentlich, sondern auf bestimmte Plätze.
Gibt es manchmal Streit deswegen?
Habe ich noch nicht erlebt.
Okay.
Aber ich glaube, dass manche KollegInnen dann wahrscheinlich so innerlich denken, na Mist, war ich zu spät. Muss ich jetzt außen oder innen sitzen? Also das ist lustig. Es ist für mich vorne ganz anders, weil ich einfach immer da sitze, wo ich sitze. Und es ist aber auch, wie du sagst, es ist so, man ist ja so ein Gewohnheitstier. Ich kann mir das auch überhaupt nicht mehr vorstellen, jetzt nach 8 Jahren hier auf der Position. Man hat ja seine Gewohnheiten und da sitzt man. Und wenn du dann das veränderst mit der Sitzordnung, dann ist erstmal große Umstellung.
Ja. Bei uns ist ja der Vorteil, dass wir keine Tutisten in der Gruppe haben. Also wir haben nur Solobass, stellvertretende Solobass und 2 Vorspielerpositionen.
Wirklich?
Ja. Wir sind
Warum das denn?
Das ist historisch, glaube ich, begründet.
Oder wahrscheinlich, damit ihr auch alleine spielen dürft.
Das ist genau der Punkt. Jemand, der Tutti-Kontrabassist ist, den der kann halt sagen, wenn da nur einer besetzt ist und das ist von der Schwierigkeit her eine Solo-Position oder was, ich muss einen ganzen Abend ein Musical spielen oder eine Barockoper alleine, das mache ich nicht.
Ja, so, und kann dann sich weigern.
Immer, genau.
Ja.
Mhm. Also würde sich wahrscheinlich nicht, weil ja natürlich jeder gern spielt.
Nicht unbedingt.
Aber wenn ich das Stück nicht mag, könnte ich auch sagen, nö, also das steht eigentlich nicht in meinem Vertrag. Ich bin ja gar kein Solo-Bass, ich bin ja nur Tutti. Ja, macht jemand anders. Und das würde uns in der Flexibilität einschränken.
Ja.
Deswegen hat man das irgendwann mal entschieden. Es gab in Bielefeld noch eine halbe Stelle mehr früher. Die war halb Kontrabass, halb Tuba. Ganz früher. So. Und das war dann quasi so der Tutti-Auffüller im Stellenplan.
Weil das ja auch total gleich ist, Kontrabass und Tuba spielen.
Genau. Ja. Und nein, es ist eine alte Kopplung, die kommt eben daher, dass die Tuba früher kein eigenständiger Studiengang oder keine eigene Ausbildung war. Deswegen wurden oft Tubisten aus der Militärmusik in Orchester geholt, bevor das professionalisiert wurde. Und dann wurde aber auch gesagt, die haben ja gar nicht so super viel zu tun, weil Tuba junges Instrument ist und nicht viel Repertoire eine Tuba erfordert. Dann spielen die den Rest bitte in der Operette den Kontrabass. So, spiel mal jetzt die Fledermaus, wenn du nicht wirklich Kontrabass spielen kannst.
Völlig absurd.
Und es gab ein Orchester, das hatte noch so eine geteilte Stelle. Ich sage jetzt nicht, welches Orchester. Aber der Kollege, der diese geteilte Stelle hatte, war wohl vom musikalischen Leiter nicht super gelitten und hatte deswegen Tuba-Verbot. Wenn ein Stück mit Tuba war, dann musste der in den Bass. Und das waren oft Strauß-Opern. Und Strauß-Opern sind am Bass nun wirklich nicht einfach. Das heißt, der musste sich dann krank melden, weil die Tuba-Aushilfe die Tuba gespielt hat und dann hat eine Kontrabass-Aushilfe den Kontrabass gespielt.
Absolut.
So, und in Bielefeld haben wir jetzt zum Glück einen vollwertigen Tubisten, der eine Stelle allein hat. Und dafür haben wir 4 Kontrabassistinnen, die allein spielen können.
Ja.
Laut Vertrag.
Passt, ja. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Sie sind ja gleich total eingestiegen in unser Orchesterleben, aber vielleicht können wir nochmal dich ein bisschen vorstellen. Ich habe gesagt, hessischster Kontrabassist, kommst aus Hessen. Also heute bin ich hier allein. Die letzten Male war Manuel alleine als Hesse und im Vorstand sind wir 3 Schwaben und ein Hesse. Und heute bin ich allein als Schwäbin und
wir sind generell nicht so viele Hessen im Orchester.
Nee, stimmt. Schwaben sind viel mehr.
Aber es gibt die Anekdote vom Schwäbischen Abend im Theater Bielefeld. Und zwar haben sich, als ich hier anfing, vor etwa 15 Jahren, wie gesagt, die Schwaben so untereinander versucht zu organisieren. Ja, machen wir mal einen Schwäbischen Abend, ne, mit Kässpätzle
mit Spätzle
und was weiß ich, also Klischee pur.
Aber sehr günstig haben sie es.
Lange Rede, kurzer Sinn. Damals gab es einen Dramaturg, der kam aus Hessen. Und der hat das so spitz bekommen und hat einfach innerhalb von 2 Tagen alle Hessen versammelt und hat gesagt, hessischer Abend übermorgen bei mir, bringt mit. Und dann gab es einen hessischen Abend mit Handkäse, Grießsoße, Äppelwoi, das ganze Paket. Alle Hessen, die davon mitbekommen hatten, waren auch da. Die Bude war rappelvoll. Die Schwaben haben es bis heute nicht geschafft, ihren schwäbischen Abend zu organisieren. Und das, da sind wir ein klein bisschen stolz drauf.
Da spricht ganz klar, wie die Hessen halt so drauf sind. Ja. Ja.
Und jetzt nochmal, du kommst woher ganz genau?
Also in die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, ist Neu-Isenburg, Isebosch. Das ist die erste Stadt südlich von Frankfurt.
Kommt dann denn auch der Bruce Willis her?
Der Bruce. Also aus Neu-Isenburg kommt ein Teil von Badesalz, dem hessischen Comedy-Duo.
Ja, das
und die Frankfurter Würstchen werden da produziert, seit Jahrhunderten. Das ist so grundsätzlich, was die Stadt ausmacht und dass sie eben dann zwischen Flughafen und Offenbach und Frankfurt einfach so die Stadt mit den meisten Kneipen und Hotelplätzen gemessen zur Einwohnerzahl ist, weil einfach ganz viele Leute, die in Frankfurt oder am Flughafen arbeiten, kurzzeitig da absteigen. Hashtag Gewerbesteuer. Also da lief es immer schon gut in der Richtung. Mhm. Und ursprünglich war es also eine Hugenottensiedlung, wo vertriebene Hugenotten sagten, können wir hier bleiben? Und der Fürst hat halt gesagt, ja, die Wiese ist eh sauer, da wächst nichts, baut halt Häuser. So kommt's her.
Und wie kamst du zum Kontrabass?
Ja, Mangel im Schulorchester. Also grundsätzlich war die Stadt musikalisch oder kulturell eher Diaspora. Da war nicht viel los. Die Neu-Isenburg gilt als die Stadt der 1000 Sänger und die hatten eine unglaublich hohe Tradition von Gesangsvereinen. Und es kamen auch ein paar durchaus, die es geschafft haben in Bayreuth oder was kam aus der Stadt, wurden da gefördert. War also immer eine Sängerstadt und es gab sonst relativ wenig Musik, manches in den Kirchen. Ein weltberühmtes Mandolinenorchester.
Hast du es nicht auch mal dirigiert, ist das das?
Was ich auch mal dirigiert habe.
Ja.
Aber grundsätzlich war da nicht viel zu holen. Und Sport war ein Thema in der Stadt, hat mich nicht interessiert. Singen war ein Thema in der Stadt, hat mich nicht interessiert. Dann war ich musikalisch, denke ich, in einem Haushalt, der eben ein bisschen mit diesem Mandolinenorchester zu tun hatte, aber sonst nicht wirklich viel. Und da jetzt nicht erkannt hat, dass da ein überdurchschnittliches Talent eventuell förderungsbedürftig wäre, sondern eher in die gegenteilige Richtung gearbeitet hat. Also wolltest du Klavier unterrichten? Ja, kriegst du Mitgliedschaft im Turnverein. Zack. Also das ging tatsächlich genau in die andere Richtung. Hashtag normales Kind. Wir wollen einfach, dass du genauso bist wie alle anderen, die wir so kennen. Und MusikerInnen waren da halt nirgends. Das heißt, ich habe in meiner Umgebung einfach immer die Leute gefunden, die irgendwas mit Musik zu tun hatten. Das waren Musiklehrer, Kirchenmusiker. Und über die bin ich dann jeweils in so ein Tätigkeitsfeld reingerutscht, wo ich das, was ich gerne und gut machen konnte, ohne mich dafür unglaublich anzustrengen, ausleben konnte und dafür sogar noch irgendwie Respekt oder Anerkennung bekommen habe. Und deswegen der Lehrer, der Musiklehrer im Gymnasium, hat versucht, an einem Gymnasium mit 800 SchülerInnen ein Orchester auf die Beine zu stellen, was absolut undenkbar war. Wir waren nachher 5 Leute, Blockflöte, Vibraphon, Gitarre, also die übliche Ansammlung von absolut unfähigen Instrumenten für Orchester.
Gibt es da noch Aufnahmen?
Nein.
Also von meiner Schulband gibt es Aufnahmen.
Soweit waren wir damals technisch noch.
Warum haben wir die noch nie gehört?
Also mein erstes Stück in dem Kontext war tatsächlich die kleine Nachtmusik von Mozart. Ich spielte die Vibraphonstimme, die auch so von Mozart natürlich nicht vorgesehen ist.
Was?
Ich hatte aber irgendwann keinen Bock mehr auf das Vibraphon. Und im Musikmagazin stand eben ein alter Kontrabass. Und jeden Kontrabassisten, fast den du fragst, wie bist du als Instrument gekommen, sagt, da stand einer, den wollte keiner spielen. Hm. So wie im Mandolinenorchester immer der dienstälteste Gitarrist umgeschult wird auf Kontrabass, wenn der Bassist stirbt, war es im Schulorchester halt auch so. Da steht ein Bass in der Ecke, den keiner benutzt. Daneben liegt ein Bratschenbogen, den keiner benutzt. Hier ist der Raumschlüssel, hab Spaß. Und so ging es dann los. Habe ich dann Bass gespielt.
Hast du dir selber beigebracht oder gab es da jemanden?
Ja, also als Linkshänder habe ich natürlich erstmal den Bogen mit der linken Hand genommen, obwohl ich jahrelang Gitarre schon rechts rum gespielt habe. Aber das war so intuitiv. Links der Bogen, zack, rechts der Bass, zack. Und dann habe ich immer gesucht und immer, wenn ich einen Ton glaubte, richtig gefunden zu haben, mit Intonation, habe ich einen Schlüssel genommen, vom Schlüsselbund eine kleine Kerbe ans Griffbrett gemacht, seitlich. Also wenn heute einer diesen Bass findet, alle Kerben stimmen, aber die sind halt alle auf der falschen Seite, weil linksrum gelernt.
Verrückt. Und hast du dann irgendwann noch Unterricht gekriegt?
Nee, der ist dann irgendwie hier.
Direkt hierher gegangen. Direkt nach Bielefeld ins Orchester.
Linksrum. Weichenstörung, bis sie ausgestiegen und dann stand da ein Kontrabass, den keiner haben wollte.
Mit einem Bratschenbogen, den keiner haben wollte.
Nee, ist fast so. Also, wenn du einfach um dich herum Gelegenheit bekommst, Räume, Schlüssel und Instrumente und sonst nichts zu tun hast. Ich habe mich da super wohl gefühlt in meiner Kindheit und Jugend. Dass einfach alle mich haben machen lassen. Und wenn ich was wissen wollte, habe ich halt nachgefragt. Aber das meiste habe ich selber gelernt. Das mit dem Kontrabass ist halt so eine Geschichte. Ich habe eigentlich nie wirklich Unterricht bekommen, außer in Orgel, Kirchenorgel spielen. Weil meine Familie sagte, Konfirmation sollte schon so sein. War zwar überhaupt kein kirchlicher Hintergrund in der Familie, aber gehört halt dazu, macht jeder und überhaupt. Ne? Bin ich dahin, gab es einen Kirchenmusiker, dessen Ehefrau war meine Grundschullehrerin. Also man kannte sich so ein bisschen. Und ich musste meine 20 Gottesdienste absitzen, um diese 20 Häkchen auf der Karte zu bekommen, damit ich nachher dieses Zeugnis kriege. Also war ich halt da. Und saß aber nicht unten im Parkett, wie man im Theater sagen würde, sondern auf der Empore, weil da die Orgel steht. Und jeden Sonntag wanzte ich mich ein bisschen näher an die Orgel ran. Und nach 2 Monaten war ich da schon Assistent. Der hat dann erkannt, dass ich irgendwie vielleicht Talent habe und hat mich dann 3 Jahre lang jede Woche gratis unterrichtet. Und dafür war ich dann sein Faktotum, sein Assistent, sein Mitfahrer und habe ihn auf seinen sämtlichen Jobs unterstützt. Habe die Orgel gestimmt, bevor er da ist, habe für ihn mal eine Probe übernommen für einen Kirchenchor oder so, habe mit ihm im Blockflötenquartett gespielt. Dann sind wir irgendwo ausgerückt zu einer Abendmusik, da hat er gesagt, heute haben wir kein Cello, kannst du Cello spielen? Ja, dann habe ich irgendwie das zurechtgestümpert oder was. Ja, hier fehlt was, kannst du auf der Orgel schnell das mitspielen? Ja, also so musikantische Tätigkeit an der Front, auf der Straße, spontan.
Mit allen Instrumenten einfach.
Mit allem, was halt so da war. Und in der Kirchenmusik ist es ja durchaus üblich, dass du eben als Hauptinstrument Orgel spielst, aber zumindest dann Posaune oder ein Blasinstrument, Blechblasinstrument oder eine Flöte oder Gitarre zum Lieder begleiten. Die sind also oft schon ein bisschen vielfältiger aufgestellt. Mhm. Natürlich war ich dann ein halbes Jahr später im Posaunenchor. Hab dann auf dem Schrank so ein altes Helikon gesehen, wusste nicht, was ein Helikon ist, wusste auch nicht, dass das in B oder in F ist. War ein altes, dickes Blasinstrument, Basslage. Mit 4 Ventilen. Was ich nicht wusste, ist, das 4. Ventil war abgebrochen und stand auf der falschen Stellung. Ich habe das Instrument also in einer komplett falschen Transposition gelernt. Das kann passieren. Den Rest machst du mit dem Ansatz. Also absolute Unwissenheit, aber so viel Spaß und keiner, der dir eine Regel vorschreibt. Das war für mich immer so ein guter Nährboden, um irgendwas zu entwickeln.
Also eigentlich wie ein großer Spielplatz.
Ja, das ist super. Und dann war eben die Frage, was machst du beruflich nach der Schule? Ja, das berufsbildende Praktikum war nicht so optimal. Da war ich also Biologe in einer forstamtlichen Station im Januar, 3 Wochen. Morgens schön 6 Uhr Dienstbeginn, schön mit dem Fahrrad nachts durch den Wald. Und letztlich bestand die Arbeit nur in Putzen. Da habe ich gesagt, nee, das ist nichts, willst du nicht sein. Und meine Eltern wollten eher was Bürgerliches, also Post oder Bahn oder...
Das gibt es sonst noch mit B.
Genau.
Post. Gehst du zur Post oder zur Bahn oder ja, Bundeswehr? Also
irgendwas, was sie nachvollziehen können, was mich absichert. Beamtenlaufbahn, Angestellter im öffentlichen Dienst, bin ich ja jetzt quasi. Aber eben irgendwas, was sie verstehen sozusagen. Und dass Musik ein Beruf ist, war für sie absolut nie eine Option. Und dass ich das als Hobby 24/7 die ganze Woche lang gemacht habe, haben sie einfach so auch nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann gab es diese Maßnahmen in der Schule, wo man sich eben informieren sollte im Berufsinformationszentrum, was man werden soll. Und da kam bei mir raus, entweder Forstwirt oder Kapitän mit Patent zur großen Fahrt. Also irgendwas schön alleine, möglichst ohne Menschen.
Das hat ja mal gut geklappt.
Das waren so die Profilergebnisse im Berufsinformationszentrum. Und ich, so Kapitän oder Leuchtturmwärter wäre es gewesen. Aber das sind also Berufe, deren Klischees aus vergangenen Jahrhunderten für mich das attraktiv gemacht hätten, aber nicht die Tatsache, wie sie heute ablaufen. Mhm. Lokführer wäre noch was Schönes gewesen.
Das denke ich auch immer, Lokführer und zwar im Rheintal.
Oh, schön, ja.
Da denke ich immer diese Güterwagen-Dinger, ne? Also ja, ich meine, das ist bestimmt
nur,
schweinelaut.
Nur Cargo.
Ja,
nur
genau.
Cargo.
Damit du eben da keine Menschen drin hast und dann fährst du einfach, da hast du immer so das Fenster auf, Arm raus und guckst so übers Rheintal. Das ist schon geil. Oder halt gleich dann so ein Rheinschiffer.
Ich hatte mich tatsächlich jetzt vor einiger Zeit mal informiert, wie das ist mit Quereinstieg für Lokführer, weil ich eben mit der Hand Probleme hatte und ich wusste, ob ich tatsächlich bis Ende meines Arbeitslebens als Musiker arbeiten kann. Lokführer wäre interessant gewesen. Jetzt mittlerweile sind die Chancen als Quereinstieg relativ schlecht, weil die Jobs relativ gut voll sind.
Echt? Hm? Ich kenne einen Klavierlehrer in Münster, der ist Lokführer geworden mit Mitte 50, weil er gesagt hat, ich verdiene das 10-fache und es ist gute Arbeitszeiten und kein Stress und keine Schüler.
Ja, ja, also wer Menschen fliehen will, geht zum Rangierverkehr bei der DB Cargo. Und ich komme aus einer Bahnfamilie. Das ist noch, also okay. Väterlicherseits.
Und wie kam es dann doch zum Musikstudium?
Ich habe mich dann dazu entschlossen, nachdem ich mit 15 die Konfirmation hatte und dann als Organist angefangen habe zu arbeiten und ein Jahr später auf einer B-Stelle war, die keiner haben wollte, dass ich Berufsmusiker werden will. Und habe dann quasi auch, um meine Eltern zu ärgern, mit Musikstudium geliebäugelt. Und konnte mich dann so im Kopf vorsortieren, was sind die Optionen. Also ich habe Gitarre gespielt, über 10 Jahre, glaube ich, damals schon. Dann wäre ich mit Sicherheit an der Musikschule gelandet. Ich habe Tuba gespielt im Posaunenchor. Wo ich dann gelandet wäre, weiß ich nicht. Ich habe Orgel gespielt und Kirchenmusik gemacht. Das wäre eine Option gewesen. Aber mein Kirchenmusiklehrer sagte ja nicht ganz zu Unrecht, du kannst einfach nicht singen. Also nicht so gut, wie es nötig wäre. Mhm. Dann das etwas schwerwiegende Argument vielleicht, dass nicht unbedingt der theologische Unterbau vorhanden war, um so ein Studium zu rechtfertigen. Nach wie vor bin ich nicht ganz unglücklich, dass es nicht die Kirchenmusik geworden ist, auch wenn ich bis vor einigen Jahren noch in der Kirchenmusik gearbeitet habe. Und dann war es Kontrabass, denn Kontrabass galt damals als, kommst du schnell weit, kriegst du auf jeden Fall eine Stelle, das war so das Klischee. Und damals war es tatsächlich noch relativ simpel oder einfach zu kalkulieren, wenn du also beim richtigen Lehrer bist und ordentlich spielen lernst, kriegst du mit Sicherheit irgendwo einen Job. Dass das tatsächlich eine orchestermusikalische Berufskarriere werden könnte, war mir damals so nicht klar.
Aber hast du als Jugendlicher und Kind jemals Orchester gehört oder in Konzerte gegangen? Oder gab es da ein Interesse oder war einfach nur das Tun das Interesse?
Das Tun, das Experimentieren, das Selbermachen hat mich mehr interessiert. Im Zivildienst habe ich mein erstes Live-Konzert mit der klassischen Musik erlebt, weil ich eben Zivildienst-Sold hatte und dachte, den haust du jetzt auf den Kopf. 140 Euro kaufst du eine Karte, Berliner Philharmoniker, Alte Oper Frankfurt, erste Reihe Mitte im Vorverkauf. Und dann saß ich tatsächlich direkt hinter Sir Simon, der am Dirigieren war und im Kreise dieser erlauchten Stimmführer der Berliner Philharmoniker vorne. Ich hatte ja schon klassische Orchester gehört, aber die kamen rein und stimmten ein auf der Bühne. Und das Stimmen war schon besser als manches Konzert. Also es war unglaublich klangschön und super sauber und ich dachte mir, warum stimmen die denn noch? Klar, ich kam aus der Laienmusik. Da ist ein Instrument, was eine Woche lang nicht ausgepackt ist, immer noch gestimmt nach der letzten Probe.
Das ist bei uns Black Reason bis heute so.
Ja, Werkseinstellung, oder? Ja,
so.
Reicht.
Das heißt, meine Toleranz, was Unsauberkeit oder unschöne Klanglichkeiten angeht, waren wohl lange geübt. Und das war wohl ein Erweckungserlebnis, dass es eben auch noch ein Niveau drüber gibt.
Und wann hattest du deinen ersten Unterricht
genau am Kontrabass? Genau in der Zeit.
Wirklich erst?
Ja, ich bin dann, da war ich 20, glaube ich, oder 19.
Verrückt.
Weil ich in Langen, wo wir dann mittlerweile hingezogen sind von Neu-Isenburg, im örtlichen Musikverein Tuba gespielt habe. So Open-Air-Schosen und komische Platzkonzerte.
Ist das auch Raum Frankfurt, Langen?
Das ist genau, ein Kaff weiter Richtung Darmstadt. Okay. Also das ist alles ein Ziegenmarsch entfernt. So, und über diesen Musikverein gab es dann einen Kontakt, weil mein Kollege an der Tuba, ein alter, verdienter Tubist, kannte einen Bassisten, einen Kontrabassisten, der auch in Langen wohnte und beim Rundfunkorchester in Frankfurt spielte, aber pensionär war. Ah. Und der sagte, ich bringe euch mal zusammen. Dem spielst du mal vor und der hilft dir dann weiter. Dann bin ich dahin in sein Haus, hab gar nichts mitgehabt, kein Bass, kein Bogen, völlig naiv. So, dann hat er gesagt, was wollen Sie? Dann habe ich meine Referenz gesagt und dann, ich möchte gern studieren. Ah ja, dann spielen Sie mir mal vor. Oder ich habe gesagt, ich möchte gern Unterricht. Ich habe nicht mal gesagt, ich möchte studieren. Dann spielen Sie mir mal vor. Was soll ich denn vorspielen? Ja, dann spielen Sie mal eine C-Dur-Tonleiter. Dann habe ich eine C-Dur-Tonleiter gespielt, hat er sich angehört. Ich habe halt eine Oktave C-Dur gespielt. Dass da vier drauf sind, wusste ich damals noch gar nicht. Guckt er sich das von oben nach unten an, sagt, ja, also, ich selber unterrichte nicht mehr. Ich bin zu alt. Aber wo möchten Sie lieber hin? Darmstadt oder Frankfurt? So, und Darmstadt war für mich immer so ein bisschen, weiß nicht, falsche Richtung. Frankfurt, ja, schöner Weihnachtsmarkt, fährst du nach Frankfurt. Also habe ich gesagt, Frankfurt. Dann hat er mich verbunden mit einem alten Kollegen vom HR-Sinfonieorchester, der ein sehr guter Lehrer war. Und dem durfte ich auch vorspielen und dann hat der mich einmal die Woche in Frankfurt unterrichtet. Und irgendwann habe ich dann halt so gesagt, ja, wie ist es denn vielleicht so mit Studium oder so? Ich habe gehört, man kann das so beruflich machen vielleicht. Da war ich auch 20. Und dann hat er gesagt, ja, also, da musst du ja noch ein kleines Konzertchen lernen für die Aufnahmeprüfung. Aber das kriegen wir hin. So, da musste ich also erstmal ein bisschen Daumenlage trainieren oder sowas. Und die Marschrichtung wurde ein bisschen härter. Und er hat dann mich so unterstützt, eben Richtung Studium. Ich habe dann an zwei Hochschulen vorgespielt. Ich habe mich an mehreren beworben. Hannover habe ich vorgespielt und Frankfurt. Und Frankfurt hatte damals eine sehr renommierte Kontrabassklasse bei Professor Günter Klaus, wo mein Lehrer vom Funk auch selber war als Student. Und da habe ich vorgespielt, hatte ein traumatisches Erlebnis bei diesem Vorspiel, weil mit mir, also es waren ja sehr viele Leute da an diesem Einstellungsvorspieltag sozusagen, sehr viele Leute da, neben mir spielte sich im Raum ein südkoreanischer Bassist ein und ich fragte, spielst du auch vor? Ja, ja, Aufnahmeprüfung, Studium, okay. Und der spielte halt unglaublich schnell, unglaublich hoch, unglaublich schwer, die wildesten solistischen Sachen und ich dachte, scheiße, ich muss nicht mal auspacken. Wenn der auch vorspielt und es gibt nur ein, zwei Stellen, bist du eh schon weg. Dass der für Meisterklasse vorspielt, hat der natürlich nicht gesagt. Das heißt, das war eine ganz andere Liga. Der wollte das High-End-Veredelungsstudium und ich wollte einfach nur zum Grundstudium zugelassen werden. Aber ich war schon demoralisiert am Anfang. Hab dann vorgespielt, Stümper, Stümper, aber es ging irgendwie. Und dann kam der alte Professor danach, als sie sich beraten hatten, höchstpersönlich raus und sagte, also, nicht bestanden haben sie nicht. Boah, zweiter Herzinfarkt an dem Tag. Dann hing es noch von den Nebenfächern ab. So, und durch die Ausbildung in der Kirchenmusik hatte ich zum Glück eben Klavier, Tonsatz, den ganzen Käse, alle 100 Punkte. War 100%. Kontrabass ein Punkt über dem Minimalwert. Also, ich konnte echt nicht Bass spielen, als ich angefangen habe zu studieren. Aber die Nebenfächer haben es gerissen. Und verrückt. Natürlich mein Lehrer, Tim Trappe, der zu Professor Günter Klaus gesagt hat, ein Schüler von mir, kannst du nehmen, der unglaublich schnell, entwickelt sich super. Kann das. So, und da war ich drin in Frankfurt im Studium.
Bei mir war es da allerdings umgekehrt. Das war in Frankfurt aber die einzige Hochschule, wo ich nicht durch das Theoriekram gerasselt bin, weil ich muss sagen, es war relativ einfach, muss man schon sagen. War so ein bisschen so, hier ist ein Ton, singst mal eine Sechste, dann hast du so, ja, fast nochmal einen Halbton höher. Ja, gut, das reicht. Und in Stuttgart bin ich komplett durchgefallen durch die Prüfung. Hätte ich niemals bestanden.
Das aber Stuttgart war auch echt heftig. Das war ja, brutal. Ja, ich war da Jungstudentin und ich hatte Nebenfächer im Einzelunterricht Tonsatz, im Einzelunterricht Gehörbildung und Klavier und also es war Wahnsinn. Das Niveau auch so, dass ich da hinkam als Jungstudentin und gar, also das Gefühl hatte, ich kann nichts.
Also ich weiß, eine Aufgabe, das weiß ich noch ganz genau, das hier ist, dann hat er irgend so Fis-Dur gespielt oder irgendwas, also nicht mal irgendwie. Ne? Und dann hat er gesagt, hören Sie bitte die absoluten Tonhöhen und Ihre Intervalle. Und dann hat er so, Und ich habe schon den ersten nicht gehört und dachte ich, okay, beim nächsten Mal finde ich einen. Und dann kriege ich den dazu und dann kann ich irgendwie, und dann war das so vorbei, was er gespielt hat, dann sagt er, kommen wir zur Aufgabe B. Und ich so, was? Aber da haben wirklich alle, also ich glaube, da hat gar keiner irgendwas hingeschrieben, alle haben so geguckt, so ganz verdutzt und
war
so.
War das in Frankfurt?
Nee, das war eben in Stuttgart, das war brutal. Also wir haben, die wollten, dass ich atonal praktisch Intervalle höre, mit nur einem Durchgang. Der Witz ist, so schwer war es ja in der Abschlussprüfung gar nicht. Also wir haben ja 5 Module, ich habe ja in Frankfurt erst ein paar Module gemacht, bei Frau Selch noch, die war früher so ein harter Hund und wurde dann so ein bisschen Altersbild, das war eigentlich ganz witzig nachher. Und sie hat zu mir gesagt, Herr Fiehmann, es wird keinen Sinn machen. Suchen Sie sich in der Prüfung einfach einen Kirchenmusiker und setzen Sie sich daneben, hat sonst haben Sie keine Chance. Und ich so, okay. Und dann bin ich immer so rumgegangen, bist du Kirchenmusiker? Nee, ich glaube aber da hinten, der ist Kirchenmusiker. Und dann bin ich da hingegangen zu dem und das war wirklich der einzige Kirchenmusiker auf der ganzen Welt, der noch weniger Ahnung hatte als ich. Und das Geile war, er hat dann aber aufgeschrieben so Sachen wie Tonika, Subdominante, Dominante, das konnte er hören, das hat er auch richtig gehabt. Das habe ich dann abgeschrieben und habe dann gedacht, okay, es gibt ein D7 und ein 6,5, kommt garantiert irgendwo vor. Und habe dann gehört, der eine D klingt anders als der andere. Schreibst du mal eine 7 dazu. Und ich hatte eine 1. Ich hatte eine 1, ich hatte gar keine Ahnung, ich konnte nur, wenn du die Ding tat. Aber in Stuttgart war es eben so, dass am Ende die allerletzte Prüfung war und davon die letzte Aufgabe war, sie hören jetzt ein Stück und dann sagen sie bitte, welches das Soloinstrument ist. Und ich hab schon so, mein Auge hat schon gezuckt, weil ich dachte, das ist eine Falle. Also ich meine, was ist das für eine Aufgabe, ne? Und dann nochmal hören, was ist das zweite Soloinstrument? Ja, das war halt dann irgendwie Bassklarinette. Und dann kam die Masteraufgabe. Ah nee, dann kamen noch welche Instrumente, die Begleitung spielen. Das waren irgendwie Blechbläser ohne Hörner oder irgendwie so ganz komisch. Und dann kam die letzte Aufgabe deines Lebens in Gehörbildung war, welche Instrumente kommen nicht vor? Schön. Und ich hab wirklich gedacht, die verarschen mich. Also hier ist irgendwo ein Fehler. Und dann, nee, ich musste da wirklich hinschreiben, Geige und so, also Orchesterinstrumente. Also das war schon krass, aber dann eine Aufnahmeprüfung zu machen, die so schwer ist und dann nachher so ein Quatsch, also das habe ich nicht verstanden. In Frankfurt war doch dieser Typ mit der Glatze, der hat am Klavier gesessen und hat mit Musiktheorie und Gehörbildung gleichzeitig abgefragt.
Ja, du warst ja vor mir in Frankfurt.
Aber den gab es, glaube ich, auch noch zu deiner Zeit. Der saß oben im Büro, der war irgendwie stellvertretender Rektor oder so. War das noch Diplom, was du studiert hast?
Das war noch Diplom.
Okay, wir müsste vielleicht einmal kurz da einhaken, weil du das eben schon mal gesagt hast, für was kann man vorspielen. Also ein Studium bestand ja früher aus dem Diplomstudium, haben wir jetzt gemacht. Damit ist man dann praktisch...
Staatlich geprüfter Orchestermusiker.
Genau, man wollte Orchestermusiker werden. Es gab dann halt noch, das hieß in jeder Hochschule anders, deswegen ist es jetzt Quatsch, da genaue Namen zu nennen. Es gab praktisch 3 Studiengänge, wenn man so will. Man konnte Schulmusiker werden. Da hat man teilweise auch an der Uni dann noch studiert, weil man dann praktisch ja...
Mathe oder Deutsch.
Genau, nebenher hatte. Dann gab es das andere Fach, wo man ganz klar auf Pädagogik gegangen ist.
Musikschule.
Genau, und das beinhaltete dann schon viel mehr Fächer, weil die einfach mehr Theorie und auch mehr vor allem Pädagogik machen mussten. Und wir hatten ja damals im Diplom, das war ja wirklich, wir hatten halt sehr viel Zeit zum Üben, aber wir hatten ja kaum Fächer. Also wir hatten ja irgendwie jede Woche irgendwie so 3 Sachen, die wir machen mussten. Mehr war das ja nicht. Und das auch meistens nur so 7 Semester. Und die letzten hattest du dann nur noch Unterricht, Orchester, Ensemble vielleicht noch und sonst was. Aber wir hatten ja nicht viel Theorie. Und dann gibt es eben, wenn man das absolviert hat, damals war es eben ein Diplom, heute ist es Bachelor und Master. Und dann gibt es halt Aufbaustudiengänge, die man machen konnte. Also alte Musik, neue Musik, Solistenklasse und so weiter und so fort. Nur mal, um das einmal zu erklären, warum da ein anderer vorgespielt hat, der eigentlich schon viel besser war.
Genau, der hatte ja sein Examen schon, der hatte sein Diplom und wollte aber diesen Professor noch mitnehmen als Namen für die Vita und auch als Fortbildung. Und in Frankfurt hat man ja dann eine große Abteilung für alte Musik gehabt. Die war ein bisschen verrufen, weil das eben so ein bisschen auch die waren, die im Probespielkarussell nicht so wirklich vorankamen. Die haben dann eben, um weiterhin Unterricht zu bekommen, einfach alte Musik weiter studiert, weil es zur Meisterklasse in dem Fall vielleicht nicht gereicht hat. Oder sie haben sich tatsächlich dann gedacht, vielleicht eher in die Karriere gehen.
Ja, hat sie vielleicht einfach mehr interessiert oder hat ihnen mehr Spaß gemacht.
Genau.
Aber ist es heute immer noch so? Es gab ja den großen Wechsel zu Bachelor-Master. Ist es verschulte geworden? Weiß ich gar nicht. Weißt du?
Ja, die ersten, also ich war immer verwundert. Ich habe ja in Osnabrück 7 Jahre unterrichtet und die hatten richtig viel zu tun, weil die haben halt wirklich da Theorie, Klavier, also nicht nur Klavierstunde, sondern dann irgendwie auch so Partiturspiel und die hatten allen möglichen Kram, was eigentlich vorher nur die Musiklehrer hatten praktisch und innen. Und das liegt aber daran, dass es praktisch jetzt, was ja viel besser ist, muss man ja sagen, du studierst erst mal das Instrument. Und zwar kannst du entweder Pädagogik nachher weitermachen oder halt eben versuchen, Orchestermusik weiterzumachen. Aber erstmal haben alle die gleiche Ausbildung, weil es ist ja so, wenn ich keine Stelle bekomme, habe dann irgendwie, wie viele Semester waren es? 9? 10? 10 Semester waren das, ne?
10
Semester habe ich da irgendwie rumstudiert, bin am Ende, habe ein Diplom und gehe nachher in die Musikschule, weil ich keine Stelle
habe. Keine Ahnung.
Ich habe gar keine Ahnung. Also ich meine, ich habe wirklich ohne Scheiß von Pädagogik habe ich überhaupt keinen blassen Schimmer.
Was hast du nochmal unterrichtet in Osnabrück?
Das waren ja Studenten. Den konnte
da braucht man,
man
keine Pädagogik.
Nein, ich glaube tatsächlich, dass es bei Kindern.
Ja, ist schon was anderes.
Es ist halt ein größeres Ausmaß. Also, wenn ich jemand im Studium sage, du pass mal auf, du kannst dir jetzt mal überlegen, du bist hier, weil du den Job irgendwann machen willst. Entweder du übst den Scheiß jetzt oder du bleibst halt einfach zu Hause und exmatrikulierst dich, weil das hat so gar keinen Sinn. Dann ist das halt die Wahrheit und ja irgendwo auch das, wo man sagen muss, ja, das muss halt manchmal vielleicht jemand gesagt bekommen. Und bei Kindern ist es ja was ganz anderes. Da geht es ja darum, dass du den Kindern versuchst, das so zu vermitteln, dass sie ja Lust haben, wiederzukommen. Den kann ich ja nicht sagen, das ist scheiße. Und das ist halt eben der Unterschied, finde ich. Ich bin jetzt auch, also ich mache die jetzt nicht fertig, so ein Kind, ja, aber trotzdem glaube ich, dieses wirkliche pädagogische Denken, was man braucht, würde bei mir an einigen Ecken bei Kindern wirklich fehlen.
Ja, ist aber auch ein bisschen eine Typsache. Und ob es dich interessiert, ob du dich für die Ausbildung von Kindern interessierst, das ist nicht nur Ausbildung. Also ich habe in der Schweiz studiert und das war damals schon völlig anders als in Deutschland. Ich habe dann ja später gewechselt, nachdem ich das Diplom in der Schweiz gemacht hatte, an die Hans Eisler. Und die haben dann das Diplom nicht anerkannt. Und ich habe da nochmal sozusagen nochmal 2 Semester im Grundstudium machen müssen, um ein Diplom in Deutschland zu kriegen, was völlig absurd ist. Was ja jetzt durch dieses ganze Bachelor-Master-System auch sich erledigt hat, weil da die europäische Anerkennung gegenseitig auch wieder wesentlich einfacher geworden ist. Aber die haben mit den Ohren geschlackert, als die mein Studienbuch gesehen haben, weil das war einfach nicht vergleichbar, was an Nebenfächern da unterrichtet wurde in Basel. Das war ein richtig verschultes System, war auch viel kleiner alles. Wir waren in einem Studienjahr 30 Leute von allen Instrumenten, also wirklich mini. Und wir sind auch wie eine Schulklasse dann immer alle gemeinsam in alle Nebenfächer gedackelt. Und das war sozial auch ganz nett. Völlig anders als so ein Studium in Deutschland und das ist mir dann hinterher erst aufgegangen, als ich eben dann nach Berlin kam und die dann gemeint haben, ja, also das ist ja Wahnsinn, was sie da alles gemacht haben, aber uns fehlt noch, also ich hatte ein Lehrdiplom gemacht, deshalb musste ich dann noch so Orchesterstellenunterricht machen, aber das war ja nichts, das war ja da kein eigentliches Studium, sondern man hatte in Deutschland einfach Unterricht.
Ja,
an der Hochschule.
Ja, man hat halt sehr viel in der Cafeteria gesessen und genetzwerkt.
Genetzwerkt?
Ja, auf den nächsten freien Überraum gewartet.
Genau.
Oder so.
Ja, das war ja, in Stuttgart ging das ja schon nicht mehr. Da musstest du ja dann zu meiner Zeit auf der Bank sitzen, bis die Computer angeschafft wurden. Musstest du auf der Bank sitzen und da saßen einfach 20 Leute hintereinander auf der Bank.
Und haben gewartet, bis einer fertig wird.
Oder? Ja, und immer vorne hat einer Schlüssel geholt, dann ist hinten ein Platz frei geworden. Dann hast du dich da wieder angestellt. Und das, ja. Also
und
das,
wie lange durfte man in dem Zimmer üben?
2 Stunden.
Das ist ja völlig absurd.
Genau, dann gab es nachher Computer, dann konntest du dir eine Zeit auswählen und dann hattest du auch 2 Stunden, aber und es gab mehr Überräume, die haben dann nochmal ausgebaut. Also als ich da angefangen habe, war das, ich weiß gar nicht, in Frankfurt habe ich ja nie geübt, weil ich da ja noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Ich bin ja nur wirklich zu diesen einmal Unterricht, einmal Gehörbildung, einmal Musiktheorie hingefahren.
Studium nennt man das.
Das war also absurd, ich musste da nur 2 Tage in der Woche hin. Ja. Und da übrigens der Musiktheorie-Lehrer, der ist in Wiesbaden, ich glaube, bis heute noch Composer in Residence. Weißt du, wie der heißt?
Ja.
Wie heißt er denn?
Ernst August Klötzke.
Genau, der Klötzke. Und Klötzke, also der hat wirklich gemerkt in den 2 Semestern, ich war ja nur 1 Jahr in Frankfurt, dass das bei mir wirklich gar keinen Sinn macht. Und ich war ja auch so ein Quatscher schon immer, ne? Also ich konnte ja weder stillhalten noch irgendwas. Also ich war ja wirklich so ein richtiger Störenfried und habe halt immer da noch, wenn er mich was gefragt hat, wahrscheinlich irgendeinen Spruch gedrückt. Und irgendwann habe ich in Wiesbaden vorgespielt. Habe ich das nicht schon mal erzählt?
Nee.
Habe ich in Wiesbaden vorgespielt und komme auf das Theater zu und er steht draußen in seiner ganz klaren Haltung am Rauchen. Man hat ihn schon von Weitem erkannt, weil früher haben wir ja alle in der Hochschule immer geraucht. Also wir durften ja nicht in den Zimmern, durfte keiner mehr, aber es sind ja alle einfach nur auf den Flur gegangen. Also das heißt, da es gab in der Mensa gab es einen oberen Teil, der rauchfrei war, was natürlich Quatsch war, weil unten haben alle geraucht, also hast du oben mitgeraucht. Aber im Prinzip haben alle immer überall geraucht, außer in den Unterrichtsräumen. Und deswegen, ich stand ja immer mit dem draußen, wenn er Pause gemacht hat, hat er immer gesagt, hey, wir machen jetzt Pause, ich muss eine rauchen. Dann hat er immer da gestanden, in seiner Haltung hat geraucht. Also ich habe ihn sofort wiedererkannt vor diesem Theater. Ich komme da rein und er zog noch einmal so an der Kippe und hat mich dann auch erkannt und sagte so, was machen Sie hier? Sie wollen doch hier wohl keinen Job annehmen. Das riecht ja, als wenn er so nervös wird. Gott. Ja, das ist witzig. Also ich habe da wirklich Eindruck hinterlassen. Auch bei Herrn Enzler in Stuttgart, der hat auch gesagt, wissen Sie, Herr Berger, in meinem letzten Kurs, Herrn Fiemann kennen Sie den? Ja. Der kam rein, hatte ein großes Schild um den Hals, da stand drauf, ich kann keine Musiktheorie. Ich werde es auch nicht mehr schaffen.
Ein bisschen ein Klischee auch für Blechbläser, oder?
Ach ja. Hast du auch kurz überlegt, ob das aussprechen soll?
Trotzdem hatte ich in Frankfurt an der Hochschule also mein Harry Potter has come to Hogwarts Erlebnis.
Weil echt?
Ja, ich kam da rein zum ersten Mal.
Und alle haben nur Musik.
Und alle waren genauso verrückt auf Musik wie ich. Ja. Und das kannte ich halt aus meiner vorherigen Zeit überhaupt nicht.
Ja.
Und natürlich waren die Lehrer auch genauso Freaks wie in Harry Potter. Und irgendwann hast du rausgehabt, wie die funktionieren.
Aber sie haben nicht alle Umhänge getragen und sind auf Besen geritten.
Sie waren schon oft von einer relativ schrulligen Erscheinung. Ja. Machen wir uns nichts vor.
In Frankfurt fand ich das auch noch extremer. Ja.
Und vor allen Dingen waren sie massiv unterschiedlich. Also zum Beispiel ein eben erwähnter, sehr netter Musiktheorie, Geschichts- und sonst was Lehrer, der einfach nur einen Tag in der Woche da war, dann aber 11 Stunden am Stück ohne Pause unterrichtet hat.
Ja, ohne halt die 2 Minuten Pausen. Ja.
Der hat aber auch nichts getrunken und gegessen in der Zeit. Das heißt, der war am Ende einfach 3 Kilo leichter. Einmal pro Woche. Und direkt nebendran war ein sehr feingeistiger Hörschulungsprofessor, der es nicht ertragen konnte, dass um ihn herum Leben stattfindet. Der also dann auch sich am Beginn der Vorlesung 5 Minuten echauffieren musste über einen sekttrinkenden Studenten im Innenhof. Ich weiß nicht, was wieder los ist heute. Alle trinken auf allen Fluren. Was ist los? Ich habe meine Prüfung bestanden, darauf trinken wir einen. Heute ist Dienstag, das muss gefeiert werden. Ich verstehe es nicht. Der war also unglaublich angeschnupft, dass die Leute nicht wirklich so ehrfürchtig und die ganze Zeit angespannt in der Hochschule waren. Und ja, je nachdem, in welcher Abteilung du warst, wir Bassisten waren ja im Keller, da war einfach Ruhe, bis auf die, die im Gang geübt haben, weil nicht genug Räume da waren. Die Kirchenmusiker, die waren halt so verstaubt hinter der Bibliothek, da war totale Ruhe. Schlagzeugflur war wahrscheinlich die Katastrophe, haben wir uns nie reingetraut. Ich glaube, so war es mit den Lehrenden auch. Also manche verwuchsen mit ihren Unterrichtsräumen, manche waren 30 Jahre an der Hochschule, hatten keine Professur bekommen, keinen eigenen Raum, hatten nicht mal einen eigenen Schlüssel.
Ein Lehrer hat da tatsächlich meistens auch irgendwie genächtigt oder sehr oft. Also das heißt, da war immer der Schrank war so ein Spalt auf, da hat man so den Schlafsack gesehen, da standen immer diese Wanderschuhe und viele wollten da nicht so gerne Unterricht haben, weil das hat halt da drin gestunken wie verrückt, ne? Weil das war auch so ein ungepflegter Typ, der hat ja auch, und dann war da immer, da bist du mal rein, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, könnten wir
wollen
mal
wir jetzt auch nicht sagen.
Die Fenster mal aufmachen, und er so, nee, es ist heute sehr kalt, ne, und wir immer, also da gab es schon echt, wie du sagst, die sind mit ihrem Zimmer verwachsen und der hatte halt das alleine und das war schon teilweise abartig.
Völlig
also,
schrullig.
Ja.
Aber dir sind sie wahrscheinlich, Bronco, anders begegnet als Manuel, weil du kamst von der Kirchenmusik und konntest alles, 100 Punkte in der Aufnahmeprüfung, also ein bisschen eine andere Erfahrung gemacht oder wie ging es dir dann im Studium?
Ja gut, ich kam halt mit den Theoriefächern ohne Konflikt durch, ja. Sozusagen. Also ich hätte da nicht sein müssen.
Hättest du gerne mehr gehabt? Hättest du nee, gerne?
Nein. Ich rede nicht so gern über Musik oder ich erkläre nicht gern, wie der Trick funktioniert. Einige sehen es anders, aber ich mag das eigentlich nicht. Ich weiß, was ich als Handwerkszeug brauche und das habe ich zum Glück mitbekommen. Hätte ich das zwanghaft lernen müssen im Studium, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemocht, dass ich dieses Handwerkszeug lernen muss, weil ich ja mit dem Instrument so weit hinten dran bin. Deswegen konnte ich mich halt mehr aufs Instrument konzentrieren oder auf Dinge, die mich sonst interessiert haben.
Was hat dich denn sonst noch interessiert?
Im Studium zum Beispiel Tontechnik, wobei ich immer sagen muss, es hängt meistens von den Menschen ab. Ich hätte mich wahrscheinlich auch für Altgriechisch interessiert, wenn es irgendein cooler Mensch gewesen wäre, der damit in Verbindung steht. Und der mit Abstand die coolste Socke in Frankfurt an der Hochschule war der Tonmeister.
Und der Pförtner.
Ich bin begeistert.
Genau. Ich bin begeistert.
Gut, die Pforte ist ja an jedem Theater, an jeder Hochschule die härteste Schule, die man haben kann.
Aber der war, also das war schon wirklich der Peter, unfassbar. Bist du morgens reingegangen, hast gesagt, wo ist denn der Bronkowski? Ja, der ist gerade in die Kantine gegangen. Der wusste ganz genau, wer irgendwo war. Das ist,
von der ganzen Hochschule?
Ja, der wusste genau, den habe ich schon seit einer Woche nicht gesehen, ich glaube, der ist krank. So war das immer. Also das war wirklich Wahnsinn.
Verrückt.
Ja. Und der, der konnte auch raten, wer krank war. Das fand ich immer gut. Da hast du gesagt, mal Peter, gibt es irgendeinen Raum? Ich habe jetzt irgendwie Zeit. Gibt es irgendeinen Raum? Hier, nimm mal den Raum vom sowieso. Der hat gestern schon so komisch ausgesehen. Ich glaube, der nächste, der heute kommt, der ist bestimmt wieder krank. So war das. Und der kam auch nicht. Also das war, mich hat nie irgendjemand aus diesen Räumen gescheucht. Das war wirklich, der wusste das alles. Der war ein Genie.
Cool. Also.
Auf jeden Fall. Ja. Die Pforte. Heißes Pflaster, aber wer damit umgehen konnte oder sagen wir mal in der netten Blase war vom Pförtner aus, der hatte Narrenfreiheit. auch eine massive Ungerechtigkeit. Deswegen bin ich zum Beispiel froh, dass es mittlerweile Computer gibt, die sich um sowas kümmern. Oder dass,
ja, das stimmt.
Dass das irgendwie transparent ist. Und Hochschulen sind ja nun tatsächlich eine Landschaft, Musikhochschulen, wo es in den letzten Jahren ja auch massiv aufgefallen ist, was in den letzten Jahrzehnten so schiefgelaufen ist im Bereich Lehrer-Schüler-Verhältnis und im Bereich Machtmissbrauch. Und das beginnt schon an der Pforte. Es ist relativ simpel, aber wenn es da schon losgeht, kann der Tag nur scheiße werden und dann ist das ganze System falsch. So, aber dieser Tonmeister, von dem ich sprach, das war ein super Korrektor. Und jetzt muss man sagen, in Frankfurt wurde eigentlich 24/7 aufgenommen. Es gab den großen Saal, ehemals der Saal vom Rundfunkorchester, weil die Hochschule im alten Rundfunkgebäude war. Es gab den kleinen Saal, es gab noch Studios nebenher, es gab einen Tonmeister, es gab einen Hiwi. Und die haben einfach alles, was da lief an Konzerten oder was, dokumentiert, mitgeschnitten und haben produziert für Wettbewerbseinsendungen, haben Hochschul-CDs produziert und ähnliches. Und ich kam mit beiden gut aus, habe mich dafür interessiert und durfte dann so als Co-Pilot irgendwann mit. Ich habe also mitunter mal mehrere 12, 13 OboistInnen für eine Wettbewerbseinsendung aufgenommen, alle mit dem gleichen Stück. Habe dann auch die Mikrofone aufgebaut, die zusätzlichen, habe dann nach dem dritten Kandidaten gemerkt, ich habe es gar nicht eingesteckt. So.
Und da warst du auch mehr oder weniger Autodidakt oder hat der dich dann wirklich auch mit unterrichtet?
Gut, du hast halt sehr teure Maschinen und musst einfach lernen, wie du mit gewisser Software dann arbeitest oder mit gewissen analogen Bestandteilen, digitalen Bestandteilen, wie der Signalweg funktioniert, wie die Schulinfrastruktur dann aufgebaut ist, aber letztlich entscheidet Gehörerfahrung. Mhm. Also ich selber habe eine Klangvorstellung, wir haben Ma Mère Loire produziert von Ravel mit dem Hochschulorchester. Leider mit einer relativ schlechten Besetzung, weil an vielen Schlüsselpositionen relativ schlechte Anfänger saßen, aus irgendwelchen Gründen. Die Guten waren auf Wettbewerb oder nicht abkömmlich für die Produktion. Es hat geregnet, es gab eine Amsel auf dem Dach und der Saal war nicht schallisoliert. Und wir hatten, ich glaube, 250 Schnitte für dieses Stück. Das Stück dauert vielleicht eine Viertelstunde. Es war ein Debakel, aber es hat funktioniert. Eine Zeit später kam ein professionelles Berufsorchester als Tournee oder als Gastspielproduktion mit dem gleichen Stück in den Saal. Und wir haben einfach gesagt, pass auf, wir nehmen das einfach mit, zur Sicherheit. Und da muss ich zur Ehrenrettung der Studierenden sagen, unsere Leute waren besser. Wir konnten keine Minute benutzen von diesem Gastorchester, was da kam, obwohl es ein Berufsorchester war. Es war richtig mies. Wir haben dann eine künstliche Vogelspur generiert für den Schnitt. Wir haben eine Regenspur generiert, dass wir von nassen in trockene Abschnitte reinschneiden können, ohne dass man es merkt, haben das so im Hintergrund rauschen, untergehen lassen. Und ich habe einfach unglaublich viel aus einer langen Berufserfahrung lernen können von diesem Tonmeister.
Und warum hat er dich mitgenommen und nicht seine eigenen Studenten?
Der hatte oft Studierenden eben der Pädagogik oder der neuen Musik, die Pflichtscheine machen mussten und die absolut keinen Bock darauf hatten. Mhm. Und ich hatte meinen Unterricht, musste mich für den Nebenfächer nicht anstrengen und konnte einfach dann sagen, was willst du eigentlich mal wissen? Und komm mal in so ein Studio, gib dir einen Schlüssel und sagt, hier, mach. Also wieder das gleiche Prinzip, großes Vorschussvertrauen und dann einfach Narrenfreiheit erstmal, bis was schief läuft. Und das ist auf dem Weg bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren.
Offenbar ist es deine Superpower, die Leute dazu zu bringen, dich dann einmal machen zu lassen.
Er lungert so lange irgendwo rum, wie bei der Orgel, bis er dann irgendwann, lungert auch immer in der Kantine rum, ne? Hier im Theater, möchtest du die Kantine übernehmen?
Ich habe mir tatsächlich gedacht, wenn ich in Rente gehe, mache ich mal ein freiwilliges Kantinenjahr danach.
Ich glaube, niemand wehrt sich.
Weil die Kantine genauso ein wichtiger Punkt ist wie die Pforte für mich. Dass ein Betrieb mit 380 Mitarbeitenden, der eigentlich von morgens bis abends komplett wie ein Bienenstock brummt, wenn es gut läuft, eine Kantine braucht, die aufhat, wenn Leute da sind und arbeiten, das ist wichtig. Und da es nicht zu finanzieren ist auf Dauer, auf die Art und Weise, wie es jetzt läuft, wir froh sein können, dass die Kantine da ist und aufhat. Es gibt Theater, die haben eine deutlich schlechtere Situation als wir.
Ja, auf jeden Fall.
Und wir haben sehr nettes Personal. Ja. Dass ich mir halt denken würde, wenn ich in Rente gehe, muss ich jetzt vielleicht nicht unbedingt noch so Sachen machen wie Musikvermittlung oder als Orchestersubstitut spielen oder Programmhefte verteilen oder sowas. Warum gehe ich nicht mal ein Jahr in die Kantine? Mach mir im Gesundheitsamt da so einen Unbedenklichkeitsausweis, dass ich mir die Hände gewaschen habe und mach dann Brötchen morgens.
Wir wehren uns alle nicht, wir sind alle nicht mehr da, weil du bist jünger als wir. Insofern.
Ja, ich denke immer, ich wäre älter als er, aber er ist angeblich genauso alt wie ich, sagt er immer. Wir sind da jetzt, wir haben jetzt schon sehr viel gesprochen und im Prinzip ist es halt, das Problem am Bronco ist einfach, wir könnten auch 10 Folgen Podcast aufnehmen und er hätte trotzdem was zu erzählen.
Das stimmt. Wir sind immer noch im Studium.
Oh, wir sind immer noch im Studium. Naja gut, aber jetzt sind wir mal auf ein Studium eingegangen, ist ja auch nicht schlecht.
Ist auch nicht schlecht, aber vielleicht können wir mal noch weitergehen. Studium, dann Probespiele.
Genau.
Oder also, gab es danach noch mal irgendwo ein Aufbaustudium woanders? Nee.
Nein, ich habe es als Spätentwickler geschafft, mit 21 oder was ins Bundesjugendorchester zu kommen. Das war, glaube ich, die letzte Phase, die Manuel gespielt hat.
Ja, genau. Ja. Zarathustra und so weiter.
Zarathustra, Sacre.
Also, Sacre und Westside-Story.
Mit 21?
Ja, nun, ich war halt spät. Ich habe Abitur gemacht, glaube ich, mit 19, Zivildienst mit 20, Studium mit 21. Ich konnte ja vorher noch nicht Bass spielen.
Aber ich war mit 19 in der Jungen Deutschen Philharmonie. Also
ja, da habe ich es dann.
Ich war mit 21 in Duisburg im Orchester.
Eben, da habe ich es eben ein paar Semester später erst geschafft, weil ich habe eben erst mit 20 angefangen. Konnte aber es ernsthaft.
Also ich wusste gar nicht, dass das Bundesjugendorchester dann die Leute noch nimmt, wenn sie schon studieren.
Ja, das war auch einfach so. Wie
das war eine sehr große Arbeitsphase, wo wir sehr viele Leute brauchten. Das weiß ich noch
viel. Und ja. es ist auch so wie bei den Jusis hier. Da, wo du Mangel hast.
Ja, kommt aufs Instrument an.
Also ich habe ja gesagt, ich habe in Frankfurt und Hannover vorgespielt. In Hannover war damals Professor Peter Pühn. Und das war der Registercoach fürs Bundesjugendorchester. Ja. Und der hat dann gesagt, nachdem ich bei ihm den Studienplatz ganz ordentlich abgesagt habe, den er mir auch zugesagt hatte. Also ich habe in Frankfurt und Hannover bestanden, aber Frankfurt war einfach näher. Habe ich ihm nett geschrieben, habe gesagt, ich habe jetzt bei Professor Klaus einen Platz und das ist näher dran. Ja, hat er auch Verständnis für. Aber wenn ich Lust hätte, er hätte dann beim Bundesjugendorchester und er würde sich vorstellen, dass das klappt. So. Und so bin ich dann eben als Spätstarter ins Bundesjugendorchester gekommen. Und dann im Studium habe ich halt probiert, in die Junge Deutsche Philharmonie zu kommen. Scheiterte aber am Probespiel, weil ich einfach noch keine Orchesterstellen gelernt hatte oder die Technik darbieten konnte. Ich war als Mucker schon ewig unterwegs, aber natürlich nicht in der Prüfungssituation, dass du die Technik zeigen kannst, die du dann auch abrufen musst auf dem professionellen Gebiet. Das heißt, da kam ich dann immer auf die Reserveliste. Ewiger Zweiter. Und da gab es eine schöne Konstellation, dass zu einem Parallelprojekt auf der Ruhr-Triennale noch Leute gesucht wurden, die aus der Stammbesetzung der Jungen Deutschen Philharmonie nicht rekrutiert werden konnten, weil die parallel unterwegs waren. Und da bekam ich als Wartelistler auch eine Chance. Habe mich da also unglaublich ins Zeug gelegt natürlich, dass das Projekt gut wird. Es waren 7 Streicher, ein Klavier und 12 SängerInnen. Und danach bekam ich dann also meinen Passierschein ins große Orchester. Also Probespiele waren nie so wirklich mein Ding, muss ich sagen. Mhm. Dann habe ich eins für ein Praktikum gemacht in Stuttgart bei den Philharmonikern. Das hat geklappt. Allerdings auch nur, weil wir zu zweit nur vorgespielt haben. Und der Konkurrent kam von der französischen Bogenhaltung, die beim Kontrabass in Deutschland sehr unüblich ist, also obergriffig wie beim Cello. Und ich spielte die deutsche Technik. Er hatte aber auf Deutsch umgelernt, weil er wusste, die nehmen ihn nicht, wenn er Französisch spielt. War aber so frisch damit, dass er einfach technisch nicht fit war. Mhm. Das ist eine ganz andere Geschichte.
Kannst Sag mal wieder, deutsches und französisches System gibt es auch beim Kontrabass offensichtlich.
Nicht nur bei Klarinetten.
Ja, genau. Also,
witzig, dass das überall deutsch und französisch ist. Ne? Bei uns ist ja auch, Herr Perinet hat die Ventile erfunden. Man sagt amerikanische Trompete, aber eigentlich ist ja französisch. Kannst du ganz, ganz kurz sagen, was eine übergriffige Bogenhaltung ist?
Naja, wenn du jetzt jemandem einen Bogen in die Hand gibst, wird er den instinktiv an der Stange von oben fassen mit der Hand und dann hat er eigentlich schon die normale Bogenhaltung für Geige, Cello, Bratsche. Dann musst du nur gucken, wo der Daumen hingeht, aber die Finger sitzen auf der Stange und du hast das Instrument vorm Hals vergleichbar oder zwischen den Beinen, aber du hast den Bogen instinktiv horizontal erstmal in der Hand. Der Kontrabass kommt eben aus der Gambe, musikgeschichtlich, das heißt, unsere Bögen kommen auch aus dem Bereich der Gambe. Und die Gambe hat man so gespielt, dass man mit der Hand, mit den Fingern, der Bogenhand, in die Haare gegriffen hat, um die Spannung zu regulieren. Da musst du das Ding aber ganz anders anpacken. Nämlich du greifst den von unten, du greifst quasi in den Frosch in die Haare, nicht von oben auf die Stange. Der Arm hängt am Bogen dran und liegt nicht oben drauf. Das heißt, mit dem Körpergewicht, Armgewicht musst du ganz anders umgehen. Und auch wo im Handgelenk oder in den Fingern weiche, durchlässige oder harte Stellen sein müssen, damit das funktioniert, ist ganz anders.
Reguliert ihr heute auch noch die Spannung der Haare?
Nein, wir haben Schrauben mittlerweile. Ja. Also wir schrauben wie die französischen Bögen auch die Haarspannung mit der Schraube.
Aber spielt ihr gewisse Stücke mit weniger Spannung und welche mit mehr?
Ist vielleicht
ist individuell.
Individuell verschieden. Okay. Also wenn ich merke, ich entwickle gerade eine schlechte Tendenz, das heißt ich drücke zu viel oder ich will zu viel Klang, Lautstärke, bla und vernachlässige die Physik, dann zwinge ich mich dazu, dass ich zum Beispiel einfach 10 Umdrehungen Schraube rausnehme, dass ich nicht mehr drücken kann. Das ist wie dieser drucklose Adapter bei Blechbläsern. Mhm. Wenn ich eine schlechte Angewohnheit merke, ermögliche ich mir durch eine technische Veränderung einfach nicht mehr die auszuüben und kriege wieder einen anderen Klang, anderen Zugang, anderes Gewicht und kann daraus wieder neu starten.
Aber in deutschen Orchestern wird prinzipiell erwartet, dass man deutsche Bogenhaltung spielt?
Es hängt, glaube ich, ganz stark von der Identität der jeweiligen Kontrabassgruppe ab. Mhm. Und wie hoch du jetzt eine Tradition pflegst oder nicht.
Klingt es anders?
Vielleicht.
Okay. Ich glaube, das Problem ist eher, dass man ja als Gruppe zusammenspielen muss und dass das technisch irgendwie zusammengehen muss. Das muss, wenn du das verschieden also löst, stelle ich mir das schon schwierig vor.
Es gibt Konventionen und es gibt Vorurteile. Das eine ist, dass zum Beispiel die Orchester, in denen Kontrabassisten untergriffig spielen, also auf die Methode in Deutschland verbreitet ist, die Artikulation der Töne oft sehr viel kürzer ist. Mhm. Sehr viel mehr gesprungen wird, sehr viel mehr geworfen wird. Ja. Und das hörst du. Und wenn du zum Beispiel ein Trio aus der C-Moll-Sinfonie von Beethoven nimmst, was eine sehr beliebte Probespielstelle bei uns ist, hörst du halt dann bom, 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 und das wird dann alles gesprungen geworfen. Bei den Orchestern, die das mit der obergriffigen Bogenhaltung spielen, also zum Beispiel Frankreich, Spanien, England, Amerika, halb-halb, eigentlich sehr oft, Russland auch halb-halb, merkst du einfach, das ist mehr an der Seite und weniger geworfen. Es ist aber nicht schlechter. Also wenn du dir den Soundtrack von Harry Potter anhörst oder von Star Wars, das sind meistens, glaube ich, englische Orchester mit obergriffiger Bogenhaltung. Und keiner würde jetzt sagen, die Bässe klingen schlecht auf den Aufnahmen. Es ist also eine Gewohnheit und wie du es sonst kennst und wie du es gerne hast. Und wenn jemand die Artikulation mit einer obergriffigen Bogenhaltung hinbekommt und in die Gruppe passt, warum nicht? Mhm. Es gibt ja Orchester, die haben das gemischt. Auch vierseitige oder fünfseitige Bässe gemischt. Man arbeitet einfach gemeinsam an Artikulation, Klangsprache.
Also ihr spielt fünfseitige Bässe. Das war mir früher nicht so bekannt. Also ich kannte das, die meisten im Jugendorchester hatten wahrscheinlich vierseitige Bässe. Wahrscheinlich, weil sie die auch mit der Deutschen Bahn transportieren mussten. Kannst du sagen, warum oder wann spielt man fünfseitige? Ist es nur eine Gewohnheit? Braucht man den fünften?
Vielleicht also, kannst du erstmal ganz grundständig damit anfangen zu sagen, was ist der Unterschied?
Ob er fünf Seiten oder vier Seiten hat?
Ja, aber
ja, der eine hat
Stimmung?
Fünf Seiten.
Nein, in welcher Stimmung und ja, warum?
Die sind anders gestimmt?
Ja, auch das noch. Kontrabass ist sehr widersinnig. Ich versuche es kompakt zusammenzufassen. KontrabassistInnen, die anfangen, die bestellen einfach aus dem Katalog ein Standardinstrument oder besorgen etwas, was die Norm ist. Gibt es auch in kleinen Größen, aber es ist ein Instrument mit vier Saiten in Orchesterstimmung. Die Saiten sind im Abstand einer Quarte gestimmt. E, A, D, G aufsteigend. Damit lernen sie. Sobald du ins Orchester gehst, wirst du merken, dir fehlen unten vier Halbtöne, um die Cellostimme komplett zu verdoppeln. Das ist der Grund für die fünfte Saite oder für eine Verlängerung der E-Saite um vier Halbtöne. In Ensembles, wo das nicht wirklich ins Gewicht fällt, kannst du die paar Töne oktavieren. Das heißt, du spielst das nicht so runter, wie es sein müsste, sondern du wechselst einfach die Oktavlage, die Celli spielen runter, die Illusion entsteht, die Linie geht nach unten. Es funktioniert also auch so. Trotzdem zum Beispiel das Bundesjugendorchester hat 8 fünfseitige Pöllmann-Bässe. Die haben sie nach dem Krieg einfach mal angeschafft, weil sie sagen, es ist ja ein Sinfonieorchester. Wir brauchen das so. Viele Schulen haben einen Fünfseiter in ihrem Bestand rumstehen, den dann der mit der größten Hand, weil die Instrumente meistens die größten sind, spielen darf, spielen muss. Und im Studium studieren wir dann auf einem vierseitigen Soloinstrument, was einen Ton höher gestimmt ist als das Orchesterinstrument, weil die ganze Sololiteratur einen Ton höher komponiert ist, um besser durchzukommen. Das ist vielleicht ein bisschen wie C-Trompete, B-Trompete. Wenn du also der Meinung bist, ich greife jetzt mal zur C, um mich ein bisschen klanglich abzusetzen oder das drüber zu setzen,
ja.
Genau das ist der Grund für die Solostimme im Kontrabass. Und dann kommt die bescheuerte Situation, du spielst für eine Orchesterstelle vor. Das habe ich ja nach dem Studium dann gemacht. Ein Probespiel, Bielefeld, hat geklappt. War Zufall oder Glück. Da sitzen dann ganz viele KollegInnen, die gewohnt sind, wie Kontrabass klingt. Nämlich tief, Fünfseiter, bisschen rumpelig, sowas. Und du kommst da an und alle sagen, nee, es klingt aber jetzt mehr wie ein Cello. Ja, weil wir einen Vierseiter spielen, der auf Turbo-Einstellung ist, weil wir jeden Tag 8 bis 10 Stunden drauf üben müssen und ein Ton höher eingestimmt ist.
Also das heißt, ihr spielt ja praktisch das Solo-Konzert einen Ton höher.
So ist es gedacht.
Weil ja das Konzert, und dann spielt ihr die Probespielstellen, transponiert ihr einen Ton runter oder was?
So, und da wir ja nicht fähig sind, also du willst ja die Applikatur, du willst ja sehen, kann jemand die Technik spielen. Wir spielen die Probespielstellen so, wie sie da stehen. Allerdings klingt das Instrument einfach einen Ton höher. Viele DirigentInnen sind an der Stelle am Verzweifeln, weil sie sagen, Otello Solo ist doch nicht ein Fist, das ist doch ein E. Ja, aber wir haben halt keine E-Saite auf dem Solo-Bass. Wir können auch nicht umstimmen, weil dann die Saiten rumschlabbern und nicht mehr funktionieren. Und meine Professoren mussten damals zum Beispiel die Orchesterstellenrunde auf dem Dienstbass spielen. Das Orchester hat ihnen einfach 4 Möbel auf die Bühne geräumt, hat gesagt, such dir einen aus, spiel die Stellen. In Ball beim HR hat die Leute runterstimmen lassen, haben gesagt, Solo, spiel deinen Bass, aber stimm den Ton runter. Hat auch nicht funktioniert. Also wir müssen die Orchesterstellenrunde einfach in einer falschen Tonart spielen heutzutage.
Du musst halt einfach 2 mitnehmen. Gibt es kein Doppel-Kickback? Das gibt es bei uns auch.
Theoretisch müssten wir sogar für die erste Runde noch einen dritten Bass mitnehmen, weil das klassische Konzert eigentlich in Wiener Stimmung gespielt werden müsste.
Ach du lieber Gott, was machen die Wiener wieder anders?
Das ist eine historische Stimmung, die zu der Zeit gespielt wurde, aus der diese Konzerte kommen. Also zum Beispiel der Unterschied zwischen dem Haydn-Trompetenkonzert, was ja die chromatische Möglichkeit der Klappentrompete benutzt, und diesen ganzen Naturhornkonzerten, die einfach nur auf 3 Klängen aufbauen, bis man in diesem Naturtonbereich ist. Die Konzerte der Wiener Klassik für Kontrabass beruhen auf einer Dreiklangsstimmung und genauso ist dieser Bass gestimmt. Deswegen kann man die super einfach spielen und die klingen super schön. Spielst du die auf einem modernen Bass in Quartstimmung, ist es eine wilde Arbeit. Es klingt sehr unbefriedigend. Durch die Solostimmung, die einen Ton höher ist, ist die Klavierbegleitung plötzlich in H-Dur, Fis-Dur, irgendwas-Dur. Das ganze Ding klingt furchtbar.
Na gut, wir haben uns eh auch, muss man ja auch vielleicht mal sagen, wir haben uns ja eh an gewisse Tonhöhen gewöhnt, weil wir spielen ja rund einen Halbton höher, als es wahrscheinlich damals zu Bachs Zeiten gespielt wurde, also auf 415 oder sowas. Es gibt ja immer mal wieder so alte Musikprojekte, wo man dann 415 spielen muss, was dann auch geht. Also da hast du halt einen Halbton tiefer. Ich finde es richtig schlimm, wenn du so eine Mucke spielst. Wir spielen jetzt Mendelssohn auf 430, weil das ist irgendwo dazwischen.
Schrecklich.
Das heißt, ein Viertelton daneben, das habe ich einmal gehabt. Ich habe gedacht, ich verzweifle. Also das kannst du gar nicht. Weil
hörst du das?
Ja. Das macht mich fertig. Also ich bin da reingekommen, da stand ein Posaunist, der hat sich eingespielt, ich bin die Wände hochgekrabbelt. Ich habe kein absolutes Gehör, aber ich gehöre gewisse Sachen, gehen, glaube ich, in die Richtung.
Es gibt ja schon eine Gewohnheit. Ja.
Genau, es ist halt eine Gewohnheit und das ist schon, ja, das ist schon heftig.
Wo kommt die Quartstimmung her? Ist das von der Gambe auch oder warum? Weil die anderen Streichinstrumente sind ja in Quinten gestimmt.
Mhm. Also die tiefen Instrumente, wo die Töne sehr weit auseinander liegen, ziehen die Seitenintervalle näher zusammen, damit wir weniger Lagenwechsel haben. Wir können mit einer Handspanne tatsächlich nur zwei Halbtöne abgreifen. Mhm. Und damit wir nicht in einer Tonleiter jetzt dauernd auf dem Hals hoch und runter krabbeln müssen, mhm, um die Lage zu wechseln, weil wir das durch eine Überstreckung der Hand nicht hinbekommen, stimmt man die Saiten schon mal näher zusammen, dass da, wo die Hand aufhört, die nächste leere Saite anfängt. Mhm. Und bei den Gamben war die Stimmung immer schon eher akkordisch wie bei einer Gitarre, weil Gamben zur Mischung Begleitinstrument oder auch Solo- oder Bassinstrument sind. Und da der Bass aus der Gambe entstanden ist, hat man das, was da war, benutzt und weiterentwickelt.
Das heißt, ihr seid in Quinten gestimmt? Mhm. Das ist mir alles nicht bewusst. Okay.
Es gibt auch Bassisten oder Bassistinnen, die in Quinten stimmen, weil sie dann sagen, ich kann mich dann leichter mit den Celli und den Geigen verzahnen, weil die Obertöne so besser einrasten.
Ist das nicht total Banane, wenn man in der Gruppe das verschieden löst?
Ja, ich glaube, es würde dir auffallen, wenn du jetzt zum Beispiel Blechbläserinstrumente nimmst und spielst nur Instrumente in B. Also zum Beispiel B-Trompeten, B-Posaunen, B-Bass-Posaunen. Da rastet alles ein. So, dann nimm mal hier eine C-Trompete, zwei B-Trompeten, eine F-Posaune, eine B-Posaune und eine S.
F geht oft noch, weil...
Eine C-Tuba.
Ja, ja.
So. Plötzlich fängst du an Stellen zu kämpfen, wo du sonst nie arbeiten musstest, mhm, weil einfach gewisse Dinge nicht von Natur aus dahin gehen, wo sie wollen. Mhm. Und Kontrabass hat physikalisch einfach ein paar gewisse Dinge, die alle BassistInnen kennen. Du hast zum Beispiel meistens einen Wolf auf der Gis- oder Ass-Position. Wolf ist ein Ton, der einfach nicht gut klingt, weil er mit der Eigenresonanz des Instruments in Interferenz gerät. Daraus entwickelt jeder so seine eigene Strategie, wie man mit dem Ton umgeht. Daraus resultierend ist aber der nächste Ton meistens schon irgendwo anders im System, als er sein müsste. Kontrabässe in Quinten haben völlig andere Wolfsverhältnisse. Es ist spannend und natürlich kann keiner von uns Cellofingersätze spielen, weil wir das nicht gewöhnt sind.
Weiter auseinander auch.
Weiter auseinander und eben Quinte. Der nächste Ton kommt nicht da, wo er soll, sondern eben Ton später erst. Hast den Knoten im Kopf, ziemlich sofort.
Also ich muss sagen, ich habe doch jetzt heute mehr Respekt vor dem Kontrabass bekommen. Dass das so komplex ist, also ich habe immer gedacht, das ist halt einfach.
Naja, jetzt ist ja der Punkt, den du vorhin im Studium erwähnt hast. Also train hard, fight easy sozusagen. Wenn du erstmal durchs Probespiel durch bist und durchs Probejahr und dann in einem Orchester gelandet bist, brauchst du von dem ganzen Zeug noch 10%. Du musst schnell spielen, laut spielen, sauber spielen. Alles andere geht quasi dann von selber.
Und es bleibt ja im Normalfall der gleiche Kontrabass, die gleich eingestimmten Dinger?
Naja, also du hast dann meistens einen Dienstbass, den das Orchester stellt, der auch überall rumgeschleift wird und du hast privat zu Hause dein Zeug, auf dem du übst. Und wer da tätig ist, hat eben einen Bass in Solostimmung für die Literatur und einen Bass in Normalstimmung für Muckenbetrieb oder für Kammermusik.
Okay, was mir jetzt noch ein bisschen fehlt bei dem ganzen Ding ist ja der Thomas Ponkowski, den vielleicht ja nicht jeder kennt. Ich kannte dich ja auch nicht. Also ich meine, ich kannte dich witzigerweise schon aus dem Bundesjugendorchester, wo wir halt, du warst der Neue, ich war der Alte, da hatten wir jetzt nicht viel miteinander zu tun. Dann war ich noch oft in Frankfurt, obwohl ich da nicht mehr studiert habe, als du da studiert hast. Da sind wir uns mal über den Weg gelaufen, hatten aber auch jetzt wenig Berührungspunkte und dann kamst du hier hin. Und auch hier hatten wir erstmal nicht so viel Berührungspunkte, bis wir irgendwann in Braunschweig zusammen ein Musical gespielt haben. Wo dann irgendwie noch der Bass hat gefehlt, da habe ich gesagt, ich kenne da so einen Typen, ich frage den mal, ich weiß nicht, ob der ein Musical spielt. Und dann habe ich den Bronco gefragt und Bronco hat gesagt, was zieht man an? Und dann habe ich mich nicht getraut, ihn zu fragen, weil er eben gerne allein unterwegs ist im Güterzug oder sonst wo, habe ich mich nicht getraut, ihn zu fragen, ob wir zusammen fahren. Weil ich dachte, irgendwie vielleicht will er nicht mit mir fahren oder sowas. Und dann sitzen wir beide in der Probe in Braunschweig, erste Probe, also noch so richtig so Band alleine. Und Bronco sitzt so neben mir und sagt, warum sind wir nicht zusammengefahren? Da sage ich, ja, weiß ich nicht, du hast gesagt, du willst lieber Güterzug alleine sein. nee, das passt schon. Und dann sind wir am nächsten Tag zusammengefahren. Und dann sind wir einmal Bahn gefahren. Ich habe ihn überredet, Bahn zu fahren, weil es ist halt viel entspannter und so, habe ich gesagt. Und gleich ging alles schief. Also wir sind schon in Braunschweig am Bahnhof gestrandet, waren irgendwie Losteria und was weiß ich, haben irgendwie Stunden gewartet, bis wir irgendeinen Zug bekommen haben. Der hat dann auch den Anschluss verpasst wieder. Also es ging wirklich alles schief, was schief gehen kann. Und dann hat Bronco in der Bahn auf Helene Fischers Atemlos durch die Nacht anschlusslos in der Bahn gedichtet. Mit allen Strophen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das Bordbistro ein eingeschränktes Angebot hatte und ich habe wirklich Tränen gelacht. Die Leute haben alle nach hinten geguckt, weil ich halt einfach da saß und konnte gar nicht mehr. Ich hatte so Bauchschmerzen und das war ja eigentlich ein Beginn einer sehr schönen Zusammenarbeit. Mittlerweile spielen wir es mal gezählt. In wie vielen Bands spielen wir zusammen?
Ich würde mal 5 überschlagen.
Das reicht nicht.
An festen Produktionen?
Ja, feste, aber die wir schon mal, gegründet, aber die wir mal für irgendwas aufgebaut haben oder gemacht haben, für irgendeinen Geburtstag teilweise.
Also ja nur. Da das ja jedes Jahr einmal, zweimal passiert.
Ja, genau. Ja,
und du spielst immer dann E-Bass oder was?
Nee. Angefangen hat es eigentlich damit, dass ich gesagt habe, geil wäre so ein Trio, also so ganz klein, wo wir auch mal irgendwo spielen können, wo du halt mit dem Blechbläserensemble nicht hin kannst. Du kannst dich nicht irgendwo hier in so einen kleinen Raum stellen und mit 5 Blechbläsern und so. Und habe gesagt, es muss halt klein sein und es muss halt so sein, dass man eigentlich am besten gar keine Verstärkung braucht. So hat das eigentlich angefangen. Bass bloß Uff hieß es, weil es gab einen Bass.
Ein Blasinstrument, bloß.
Und Uff war der Costa an Schlagzeug. Und der Witz war auch, dass Costa eben...
Costa hat Schlagzeug
gespielt. Ja, der Costa kann ja kein Drumset spielen, das war ja der Witz.
Hat er aber gemacht.
Bronco war der Einzige, der eigentlich das gemacht hat, was er eigentlich kann, also Bass spielen unter anderem. Und ich habe eigentlich ein bisschen Trompete gespielt und auch gesungen, aber Bronco hat eben auch gesungen. Und selbst Costa musste singen. Wir haben 3-stimmig Fürstenfeld, also das war schon... So, und so hat das Ganze angefangen. Dann kam irgendwann Boris dazu mit der Gitarre, weil es ein bisschen einfacher war.
Wenn man noch ein Harmonieinstrument dazu hat.
Genau.
Schrammel.
So, und damit haben wir dann irgendwie, also das war schon cool, da haben wir Geburtstage gespielt, da haben wir vorher gefragt, was sind denn die Lieblingssongs der Leute, die Geburtstag haben, und haben dann diese Songs umgedichtet. Bronco kann das im Prinzip fast live. Also du könntest sagen, hier, nimm mal das Lied, Thema ist Wäsche aufhängen, und dann wird er dir Mondscheinsonate mit Wäsche aufhängen vertexten und es direkt spielen. Aber wenn du ihm dann noch ein bisschen Zeit gibst, wird es wirklich geil. Also dann wären wirklich die Texte unglaublich gut und er kennt jedes Lied. Also du nennst irgendeinen Schlager, uralte Schlager, kennst du den? Klar, fängt er sofort an zu spielen und singt.
Und woher kennst du es? Hast du das alles, also hast du dich damit wirklich beschäftigt oder ist es, weil du zu Hause das immer lief oder?
Ich denke, wenn dauernd das Radio läuft und eine Plattensammlung da ist oder der Fernseher an ist, irgendwann saugt man das so auf.
Also ich glaube, du hast sowas wie ein fotografisches Gedächtnis
im Hören. Ohr.
Ja. Mhm. Na, ich kann zum Beispiel mir Melodien nicht merken, die Manuel sich gut merken kann, weil er als Trompeter vielleicht anders zuhört als ich. Ich kann mir mehr so Harmonien oder Textstrukturen, Texte ganz gut oder eben Stücklängen ganz gut merken. Und wenn wir uns zusammenschmeißen, dann kann tatsächlich was draus werden. Ja. Also man braucht auch einfach eine Decke im Park, eine Stunde Zeit, Ruhe, Handy aus und dann gegenseitig Vorschläge machen, verwerfen, rumfrickeln und sich gegenseitig ausreden, dass das witzig war. Und nur so kommt dann dabei was raus, was irgendwie funktioniert.
Ich weiß auch, eine Stelle habe ich, also wir haben immer so ein bisschen, jeder macht einen Song oder du textest da, ich texte hier und so. Ich habe es von meiner Mutter, die macht das bis heute für Geburtstage und so. Ne? Die ist ja 80 und treffen sich immer noch und da habe ich das so ein bisschen her und ich hatte eine Stelle, die, ich habe einfach keinen Reim gefunden und nix und so. Ne? Und dann sage ich, hier, wir müssen uns mal zusammensetzen. Haben wir uns zusammengesetzt bei mir im Garten. Er kam, guckt sich die Stelle so an, legt den Kopf so quer und haut dann einen Reim hinten drauf, der so gut war, dass ich erstmal 10 Minuten gelacht habe. Also es war wirklich, ich konnte nicht mehr. Das war schon immer sehr coole Arbeit. Also ich hoffe, dass wir da mal wieder ein bisschen mehr Zeit für finden, das mal zu machen. Dann haben wir auch, jetzt hast du praktisch in einer Boom-Jazz-Band mehr oder weniger eingestiegen, wobei du gesagt hast, nachdem wir die ersten Platten rausgebracht haben, ohne Kontrabass, sag mal, das mit diesem Boom-Jazz da, tut dir das gut? Und ich so, weiß nicht, ist schon interessant. Ich kann mir das nicht anhören. Und aber jetzt machst du es eigentlich ganz gerne, oder nicht? Das ist irgendwie...
Ja, manches braucht ein bisschen, bis es ankommt.
Genau, dann Basement Boys, natürlich spielen wir zusammen. Und da hast du früher eigentlich Saxophon gespielt, Bariton-Sax.
Ich wollte da nie Bass spielen.
Ja, und dann bist du jetzt dann irgendwie Warum? Doch reingerutscht.
Ja, hinten stehen die coolen. Also in der Blassektion hast du immer den Vorteil, geringerer Aufbau. Du kommst irgendwann, du detonierst einfach auf der Bühne, du performst. Nach 3 Songs darfst du runtergehen, Bier trinken oder was auch immer, während vorne die Frontline wieder weitermacht. Dann kommst du wieder drauf, du wirst immer so ein bisschen... So, aber das war dann tatsächlich auch... So ein Punkt, der mich genervt hat, denn wenn du auf dem Weihnachtsmarkt spielst, du wirst einfach zwischendurch unglaublich kalt. Also wenn du auf der Bühne einfach 2 Stunden durchspielst,
bleibst du
warm und aktiv. Und wenn du aber um 22 Uhr startest und hast immer nur so 15 Minuten Häppchen, darfst zwischendrin dich nicht aufwärmen und darfst ja auch keinen Glühwein trinken, du musst ja nur arbeiten, dann wirst du einfach kalt und ich werde dann so, wenn ich hungrig bin, müde oder kalt, dann werde ich ganz schnell so ein bisschen unangenehm.
Grumpy.
Ja, grumpy.
Ja, man muss ihn manchmal ein bisschen bei Laune halten.
No, das passt schon.
Ja,
Don't Stop the Music. Aber das haben wir ja jetzt mal aufgelöst. Ich habe mich immer gewundert, wie das sein kann, dass du eigentlich alle Instrumente kannst. Das ist jetzt ein bisschen aufgelöst durch deine Geschichte tatsächlich. Wusste ich alles auch nicht, wo du herkommst und wie das sein kann mit diesen vielen, vielen verschiedenen Instrumenten. Weil normalerweise ist als Streicher ja jetzt nicht naheliegend, dass man eben auch Orgel und alle Blasinstrumente, Tuba, Saxophon, weiß ich nicht, was alles auch noch spielen kann. Das fand ich immer total beeindruckend. Also bist wahnsinnig breit aufgestellt.
Weil ich halt nicht als Streicher gestartet bin.
Ja.
Sondern als es in der Schule hieß, wir machen eine Blues Brothers Band auf, um das Abitur zu finanzieren, habe ich dann halt Trompete gelernt. So. Und
ja, aber das muss man ja auch mal hinkriegen.
Das Mundstück war so klein, dass selbst ich keinen Ton drauf rausgekommen habe.
Hast du das mal gehabt?
Ja, das hast du mir mal gegeben. Ja. Da
ging nichts durch. Flach und dünn.
Ja, das war wie eine Unterlegscheibe.
Ja.
Aber du hast es hingekriegt.
Naja, mit dem Mundstück und viel Druck, natürlich. Und das ist aber auch genau die Krux. Wenn du kein Instrument jetzt richtig lernst von jemandem, der dir am Anfang die entscheidenden Fehler verbietet, dann kommst du relativ schnell, ich komme relativ schnell auf eine gewisse Leistung, aber dann nicht weiter. Mhm. Und das zum Beispiel, ich habe es nie geschafft, mit der Tuba in einem Blechbläserquintett zu spielen.
Gut, aber er hat zwei Proben gemacht. Und man muss sagen, es war erstaunlich gut, weil er sich einfach, also der Witz ist einfach, wir haben mehr so
Vertretungstubist einfach für eine Probe.
Genau, das waren viele so eher so poppige Songs, jazzige Songs und da ging es ja erstmal drum, nicht zu stören. Also du kannst halt bei den Dingern, da geht es jetzt nicht darum, dass jeder Ton wahnsinnig klangschön ist. Aber da hast du natürlich gemerkt, dass er halt in jeder Musik irgendwo zu Hause ist. Der hat halt einfach das Zeug gespielt und auch wenn es mal vielleicht Bo-Bo-Bo war oder sowas, aber es war erstmal im Rhythmus und hat den Groove gehabt. Von daher hat das ja überhaupt nicht gestört. Also das Programm hätten wir mit dir spielen können.
Vielen Dank für die Blumen.
Ja, auf jeden Fall beeindruckend. Und was ich auch noch ansprechen wollte, war, was du jetzt wahnsinnig viel gemacht hast, ist Musikvermittlung auch. Also du bist immer derjenige auch vom Orchester, der eben, wie Manuel sagt, erstens immer in der Kantine ist, immer da ist, immer, du übst auch im Theater, ne? Ja. Und der aber auch immer hier schreit, wenn es darum geht, dass man mal was machen muss, der immer Protokoll schreibt, wenn wir irgendwelche Sitzungen haben, der einfach immer einspringt und sagt, ja, mache ich, kein Thema. Und so bist du auch zur Musikvermittlung gekommen oder war das schon was, was du auch im Studium oder viel früher, was dich da interessiert hat?
Im Studium haben wir es nicht gehabt. Mhm. Ich wäre froh gewesen, wenn wir gewisse Module einfach schon mal gehabt hätten oder gewisse Praxiserfahrungen hätten machen können. Natürlich sehe ich so eine Altersstruktur im Publikum oder sah sie früher mit Sorge, wo ich dann denke, ich bin offenbar im falschen Jahrhundert geboren. Nur alte Menschen, irgendwann stirbt das weg.
Ach, das erledigt sich von ganz selbst, weil wir werden auch alle alt.
Genau, mittlerweile hörst du irgend so ein WDR 4 und denkst, die haben früher eigentlich keine gute Musik gemacht, heute ist das total gute Musik. Ne? Ich erfahre daran, dass du 30 Jahre älter geworden bist.
Nein, das Programm hat sich auch ein bisschen geändert.
Ja, aber grundsätzlich finde ich es für so ein städtisches Orchester, was mitten in der Stadt hängt wie wir, einfach super wichtig, auch nicht nur in der Halle zu sitzen und warten, dass jemand kommt, wenn man spielt, sondern dass man rausgeht in die Stadt und da ist oder auch Leute zu Gast holt, reinlässt, die kommen. Und deswegen fand ich dieses Programm des musikalischen Führerscheins einfach immer schön, das wir für die Grundschulen anbieten. In dem Rahmen gehe ich ja dann selber mit Streicherinnen und Streichern in die Schule. Und dann bist du plötzlich in so einer Grundschule mitten auf dem Dorf, da hängt noch Wäsche vorm Haus. Die Kinder kommen schmutzig vom Schulhof, vom Spielen, haben noch nie ein Streichinstrument gesehen. Mit denen machst du dann eine Stunde Programm. Wunderschön. Nächsten Tag bist du mitten in der Großstadt, also mitten in Bielefeld an der Grundschule, liegen Heroinspritzen auf dem Schulhof, du kommst in das Zimmer, 20 Kinder sind in der Bläserklasse. Völlig anderer Schnack. Also es ist jede Schule komplett anders, alle Schülerinnen und Schüler sind komplett anders, die Kollegien sind anders und das finde ich eben interessant, so ein bisschen wie bei der Feuerwehr. Du weißt nie, was kommt. Du kannst dich nicht vorbereiten, aber du kannst in den Austausch gehen. Und das finde ich das Interessante an unserem Beruf allgemein, weil ich weiß ja auch nicht, wie die Abendvorstellung laufen wird. Ist auch ein bisschen wie Feuerwehr. Ich weiß nicht, wie das Konzert laufen wird. Ich weiß, was wir können, um es möglichst in eine gewisse Richtung zu bringen, aber wir müssen alle irgendwann reagieren. Und wenn das Publikum der Meinung ist, nach dem dritten Stück findet das Programm scheiße, dann haben wir halt einen trocken gelaufenen Abend. Wenn ich nach dem zweiten Stück merke, wir haben sie, dann haben wir sie und das finde ich das Interessante. Und bei Schülerinnen und Schülern, bei Kindern in der Grundschule, ist die Reaktion komplett ungefiltert und undiplomatisch. Mhm. Die merken sofort, ob du sie ernst nimmst oder nicht und die können dir nach 5 Minuten zeigen, dass das scheiße ist. Und da diese Feedback-Kultur in unserem Orchesterleben so nicht geht, finde ich das sehr hilfreich. Im Orchester sitze ich ja in einer Kontrabassgruppe mit einem unbefristeten Vertrag auf Lebenszeit. Und keiner kritisiert mich als vierten Bass explizit. Und selbst wenn ich allein spiele, wird das nicht passieren.
Naja,
weil die,
solange es in einem gewissen Rahmen ist.
Ja, also ich nehme es mir jetzt nicht an, dass die Kritik an mich geht, sozusagen. Weil ein Teil immer das Kollektiv ist und man regelt das im Kollektiv. Und man muss aufpassen, oder ich muss aufpassen, dass ich da nicht ein bisschen nachlässig werde im Dienstalltag. Wenn ich unvorbereitet vor einer Grundschulklasse stehe oder vor zwei Grundschulklassen, die gerade aus einer Pause kommen und davor einen unangekündigten Mathe-Test hatten, dann weiß ich, dass das jetzt echt schwer werden kann. Deswegen komme ich lieber vorbereitet. Und also Sachen. Also,
aber wie du schon sagst, die sind wirklich so unterschiedlich. Wir hatten das schon mal als Blechbläser.
Genau, ihr fahrt ja auch raus.
Dass wir beim Quintett irgendwo waren, haben dann angefangen zu spielen. Da machen wir immer mit Barocktrompete und so, um zu sagen, ja, hier hat es angefangen so. Ne? So sah das früher aus. Und dann sagst du, ja, was ist das für ein Instrument? Dann sagen immer alle Posaune oder was, weil das sieht halt aus wie eine Posaune. Und dann sagen, ja, das ist eine Barocktrompete, auch Naturtrompete genannt. Und wir schon so Augen. Und dann so, ja, das hat man zur Zeit von Johann Sebastian Bach, ich glaube, er hat auch gar noch ungefähre Jahreszahlen genannt oder sowas. Und ich weiß noch genau, wie Norbert, der dann praktisch diesen, ja, diese immer diese Anfang-Monolog gehalten hat, also die Begrüßung, sich umgedreht hat und hat so zu uns geguckt, so nach dem Motto, Scheiße, was macht man jetzt noch 45 Minuten? Die wussten wirklich alles, das war unfassbar. Waren unglaublich gut vorbereitet. Und die andere Schule, das war aber hier mitten in der Stadt, am Real früher, jetzt glaube ich, da hat Norbert gesagt, ja, das war eine Ouvertüre, habt ihr das schon mal gehört? Da hat einer gesagt, ja, Alter, aber das stand auf dem Marmeladenglas. Norbert hat ähnlich erstaunt geguckt, muss man sagen, aber auf einem anderen Grund. Das war sehr lustig. Also da, und die hatten gar keinen Schimmer, ne? Die hatten wirklich kein Interesse und gar keinen Schimmer. Aber das kann natürlich dir heute so, morgen so gehen.
Aber also das ist ja was wir im Orchester relativ viel machen. Es gibt mehrere Gruppierungen aus den Streichern, aus den Holzbläsern, aus den Blechbläsern, gehen in Schulen und machen ein Programm, was wir entwickelt haben oder was die Gruppe jeweils selbst für sich entwickelt haben, was sie in den Schulen machen wollen. Aber das, was du machst mit der Musikvermittlung jetzt die letzten Jahre, geht ja ein bisschen darüber hinaus, wie sich die anderen KollegInnen so engagieren für 5 Schulkonzerte im Jahr. Du bist da fast Teil der Abteilung geworden und bringst dich total ein. Also zum einen, denke ich, ist es, weil du einfach wahnsinnig neugierig bist und dich überall reinschmeißt und alles wissen willst, dir selber das dann auch beibringst, zutraust und einfach mal machst, wo als Typ einfach andere vielleicht dann eher mal, glaube ich, das Gefühl hätten, ich muss mich da erstmal mit beschäftigen, bevor ich mich da reintraue. Aber das ist ja eine Riesenqualität, die du da mitbringst, die Begeisterungsfähigkeit und die Neugierde. Und da hast du dich jetzt so richtig reingearbeitet und bist wahnsinnig weit drin. Willst du ein bisschen erzählen, was du da jetzt alles gemacht hast die letzten Jahre und wie das gekommen ist?
Ich bin allgemein neugierig auf solche Schnittmengen oder Berührungspunkte einfach, also unterschiedliche Gruppen zusammenzubringen. Und an Bielefeld schätze ich im Vergleich zu zum Beispiel jetzt München ganz besonders das Publikum. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich für irgendwelche verschnöselten Geldsäcke spiele, die eigentlich nur pro forma in das Abonnement gehen, sondern ich habe das Gefühl, dass wir dicht am Publikum dran sind. Mhm. Also die Stadtgesellschaft ist dicht am Orchester dran und umgekehrt glaube ich auch. Also gerade wenn ich auf der Oetkerhallenbühne nach dem Konzert einpacke, kommen immer 2, 3, 5 nach vorne, die man kennt, für einen kurzen Schnack. So, und ich finde, mit den Schulen sollten wir ein ähnliches Verhältnis haben. Die sollten die Möglichkeit haben, uns zu besuchen, wir sollten sie besuchen, man soll sich gegenseitig kennenlernen und den Horizont erweitern. Und deswegen hat mich diese Abteilung latent immer schon interessiert. Und wie gesagt, dieses Ungefilterte. Wenn du mal ein Kinderkonzert spielst und du merkst nach 10 Minuten, 600 Kinder im Saal sind gelangweilt. 200 schlafen ein, 100 werden hibbelig und na so, dann geht bei mir halt so eine Alarmuhr an, dass sie sagt, das kannst du dir eigentlich nicht leisten. Warum machen wir das hier gerade so, wie es jetzt ist? Ich will wissen, warum das nicht funktioniert. Ich will wissen, wie es besser wäre. Und
es hat nicht immer nicht funktioniert.
Nö, gar nicht. Aber das war jetzt einfach nur mal ein Beispiel.
In Duisburg hat irgendwann der gefragt, wart ihr auch beim letzten Kinderkonzert? Und alle so, ja! Und dann hat er gefragt, und wie fandet ihr es? Und tatsächlich einer als lautester vor allen anderen, langweilig. Und das ist natürlich immer geil, wenn sowas kommt. Und einer hat doch neulich mal gefragt, wo war das? Dann und dann spielen wir wieder da und da. Kommt ihr da auch? Nö. Kam so, aber sofort. Ne? Das ist halt immer richtig geil.
Ja, du musst überlegen, was du fragst. Also, das ist gefährlich.
Genau diese Ehrlichkeit schätze ich halt, weil ich ja nicht persönlich beleidigt bin, wenn jemand das, was ich mache, nicht mag. Ich habe zum Beispiel noch nie ein Fußballspiel live gesehen. Ich interessiere mich einfach nicht dafür. Ja. Ich werde auch diese, jetzt ist irgendwas mit Weltmeisterschaft, glaube ich, Werde ich auch nicht sehen. Interessiert mich nicht. Aber ich gönne es jedem, der da Spaß dran hat. Ich möchte halt meinen Beruf für mein Publikum gut machen. Und wenn da ein Format dazu gehört, was ich der Meinung bin, was man optimieren kann oder ein bisschen besser auf das Publikum abstimmen kann, dann interessiert mich sowas. Prinzipiell erstmal. Und die Abteilung Vermittlung am Theater ist also wunderbar. Das sind ganz hervorragende Personen, ganz liebevolle Menschen, ganz qualifizierte Kolleginnen da oben, die mich da sehr gerne angenommen haben als Teil des Teams sozusagen. Und ja, ich glaube, wir haben uns gegenseitig auch sehr gut kennengelernt. Die hat mit dem Orchester vorher noch nicht so viel zu tun gehabt, weil das eher im Bereich der Musikvermittlung war und nicht der Schauspielvermittlung oder Tanzvermittlung. Da man sich aber da oben einen Büroschlauch teilt, hat man irgendwann unweigerlich Berührungspunkte und lernt sich besser kennen. Und das hat mir auch einen neuen Horizont eröffnet, zum Beispiel eben Tanz und Spiel. Hatte ich bisher nicht so auf dem Schirm, was da die Bedürfnisse sind oder wie da die Herangehensweisen sind. Und gerade im Bereich Spiel, Tanz oder auch Gesang ist das Angebot, glaube ich, relativ niederschwellig, wenn du Leute mit ins Boot holen willst.
Ja.
Was in dem Bereich der Popmusik noch eher geht, weil viele ein Bandinstrument spielen oder im Bandkontext schon mal waren, was im Bereich der klassischen Musik aber schon sehr viel mehr Qualifikation, Vorbildung oder ähnliches eventuell voraussetzt.
Ja, ist voraussetzungsreich. Ja.
So, und ich denke, also es ist zumindest eine höhere Schwelle, eine höhere Schwelle, was gemeinsam zu machen.
Zum Mitmachen ist die Schwelle höher, ja.
Und zum Hören ja nicht. Aber. Zum Beispiel, wenn man eine Fußballweltmeisterschaft hat und man hat in der Spielzeit, die kommt, ein Fußballoratorium als Stück, dann hat mit Sicherheit jedes Kind noch so eine Vuvuzela zu Hause. Also, wie bringst du jetzt das Publikum für dieses Fußballoratorium dazu, an gewissen Stellen alle eine Vuvuzela mitzubringen und an gewissen Stellen einfach in diesen Saal zu hupen? Das sind so Momente, die mir dann direkt im Kopf losgehen, wo vielleicht der betreffende Kapellmeister der Produktion sagen würde, und bitte achten Sie am Eingang bei der Kontrolle der Tickets darauf, dass niemand ein Musikinstrument mitbringt, das stört die Veranstaltung. So, das sind eben die Momente, wo ich sage, niederschwelliger geht's nicht. Lass die doch mithupen an der Stelle. Na, mach da was Gemeinsames, was vielleicht nicht die große Kunst ist, aber was irgendwie eine Verbindung schafft. Oder wenn die Blechbläser meinetwegen die Arminia-Hymne spielen bei irgendeinem Spiel im Stadion und da wie viel tausend Leute drumherum stehen und abgehen, da merke ich halt, es gibt so Punkte, wo man sich verbinden könnte, zum gegenseitigen Nutzen und zum gegenseitigen Kennenlernen.
Hast du denn noch Ideen oder hast du noch irgendwas, wo du sagst, da könnte man noch mehr machen? Also oder da könnte, oder einfach eine Idee, die du hast, war jetzt schon eine natürlich, aber.
Na, grundsätzlich würde ich mir einfach mal ein gewisses Mitmach-Community-Projekt ausdenken wollen oder starten wollen. Dass man sagt, man sucht sich zum Beispiel eine Partnerschule aus, wo man schon in der Vergangenheit gemerkt hat, dass die Verbindung gut klappt, dass die Zusammenarbeit gut klappt. Und dann macht man gemeinsam eine Opernentwicklung. Man nimmt ein kleines Stück, man nimmt zum Beispiel die Zauberflöte und macht dann eine gemeinsame Fassung draus. Man guckt, wo kann man, oder man nimmt eine Oper und ein Kinderstück, was eher auch für Kinder zu singen ist. Wenn man jetzt ganz mutig ist und sagt, okay, dann machen wir so eine Art Mischform, vielleicht so eine Art Musical. Und wir besetzen auch den, zum Beispiel den Kinderchor aus der Schule. Den casten wir mit den MusiklehrerInnen zusammen, wir trainieren die zusammen, wir gucken, habt die Schule ein Orchester, wenn nicht, machen wir ein Casting. Wenn ja, nehmen wir die mit ins Boot, haben die einen Kunstleistungskurs, haben die, oder haben die eine Kunstklasse, können die was mit den Bühnenbildern anfangen, haben die vielleicht eine Werken- und Gestaltenklasse, die mit der Bühnentechnik was zu tun haben. Wir machen mit der ganzen Schule ein Jahr lang durch alle Gewerke im Theater, einschließlich Technik und Organisation, so eine Zusammenarbeit, um auch zum Beispiel dadurch eine Berufsfelderkundung auf den Weg zu bringen für diese Schule. Und für uns mal ein Jahr frischen Wind im kompletten Haus zu haben.
Mhm. Kommst auch, ein bisschen ins Gehege mit der Musikschule, die solche Sachen macht. Ne?
Also ja, das mag sein.
Und es bindet natürlich unglaublich Ressourcen, wo man von der Hausleitung einfach das Commitment bräuchte.
Richtig, das wäre ein Riesenprojekt, klar. Aber das sind so Sachen, die mir eben durch den Kopf gehen, wenn ich in einer langweiligen Probe sitze für mich, wo einfach nichts nötig ist für mich gerade, außer abzuwarten.
Sowas gibt's.
Sowas gibt's, ja. Das kann durchaus sein. Und ich hol da halt nicht das Handy raus, sondern ich werfe dann halt das Bierschwämmchen an und überlege mir solche Sachen.
War es jetzt so ein...
Gar nicht, überhaupt nicht.
Das war schon ein Ellenbogen.
Nein.
Genau, wenn du das Handy draußen hast, ist das ja nur, weil du Vorstand bist.
Richtig.
Und dann
ich schreib dann Katrin.
Genau.
Die in der Probe natürlich...
Nicht aufs Handy gucken.
Nicht aufs Handy gucken. Ich habe das gar nicht mit.
Gibt es dann auch keine Widerworte, das ist das Gute. Schreib dir immer in der Probe.
Werden Fakten geschaffen.
Ja, also Vermittlung betrachte ich einfach als Brücken bauen zwischen MusikerInnen, Darstellern, Publikum, Zivilisten, wie ich sie immer nenne, Interessierten oder völlig fachfremden Menschen, die sich damit überhaupt noch nichts verbinden konnten.
Und ist es auch ein bisschen biografisch begründet, dass du sagst, hätte ich gerne gehabt oder es gibt so viele Kinder da draußen, die auch gerne in Berührung kämen, aber es einfach nicht tun, weil es nicht stattfindet? Oder ist es einfach nur die Neugierde?
Also ich bin keinem aus biografischer Sicht böse, dass er mir irgendeine Tür zugehalten hat.
Ja.
Das ist einfach mangels besseren Wissens ist das so gelaufen, wie es lief. Und ging ja trotzdem irgendwie für mich auf. Und vielleicht ist es auch so, wenn jemand es wirklich will, reicht die Energie, selber es zu tun. Dafür musst du es aber irgendwie sehen, hören, erfahren,
einfach
kennenlernen.
Einfach mal erlebt haben, ja.
Also als ich das erste Mal mit der Schule im Theater war, glaube ich, Grundschule, das Stück hat mich überhaupt nicht interessiert. War der tapfere Schneiderlein, glaube ich. Was mich interessiert hat, wie schaffen die das, diese Riesenfüße auf den Rollen links und rechts reinzuschieben? Ich habe das Ding nur technisch gesehen. Ich fand das super spannend. Ich wollte hinter die Bühne, ich wollte diese Räder ausprobieren. Ich wollte wissen, wie das mit diesen riesen Füßen funktioniert. Das Stück, völlig wurscht. Mhm. So, aber das meine ich mit Interesse. Deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, sich generell offen zu halten und nicht hohe Zugangsvoraussetzungen zu schaffen, dass wir als Orchester rausgehen in die Stadt.
Definitiv, ja.
Und auch ruhig mal eben in Kirchdornberg auf einem kleinen Platz zwischen 10 Häusern mit einer Truppe von 12 Leuten auftauchen und da mal was spielen. So grundsätzlich. Klar haben wir zu viel Dienst, um das jetzt zwischendrin machen zu können. Mhm. Klar haben wir andere Sachen, die wir vorziehen, weil es bewährt ist oder weil es einfach mehr Leute gleichzeitig erreicht. Aber grundsätzlich so ein bisschen diese unberechenbare Pop-Up-Mentalität, da suche ich mir gerne Leute, die gemeinsam auch auf solche Himmelfahrtskommandos Lust haben. Dass man sagt, 5 Mann ins Auto, Zentralfriedhof, auf geht's.
Und dann spielen wir da unsere, so. Wie nannte man das eigentlich? Jazz, Dixie, Jazz-Kapelle, was wir da neulich gemacht haben zum 125.
Ja, Dixie ist ja aber so abwertend. Vielleicht könnte man es Oldtime-Jazz nennen.
Oldtime-Jazz, na, das war witzig. Bronco, wir könnten noch stundenlang mit dir reden, aber unser Podcast hat leider auch irgendwann immer ein Ende. Und der wäre jetzt ungefähr erreicht. Möchtest du noch Grüße an jemanden ausrichten? Ansonsten bedanken wir uns jetzt sehr bei dir für all diese Einblicke, für das Wahnsinn, was du alles so hinten dran machst. Und das finde ich eben das Spannende an dir, dass du ja erstmal als Kontrabassist sagst, ich sitze hier an der 4. Position und spiele meinen Kontrabass. Aber was in diesem Hirn halt so vorgeht, während du gerade nicht spielst, wahrscheinlich auch während du spielst, ne? Also ich glaube, das hört wahrscheinlich nicht auf, nur weil du ein bisschen Kontrabass spielen musst. Und was du halt sonst noch so alles für Fähigkeiten hast und auch machst, einfach nebenher. Und das ist ja auch einfach viele müssen sich mittags hinlegen oder sind da schon mit überfordert, was sie überhaupt irgendwie so machen müssen. Aber du machst halt einfach noch 1000 Sachen nebenher. Und erstmal danke dafür, weil das ist halt, davon lebt natürlich so ein ganzer Theaterbetrieb, Orchesterbetrieb. Und schön, dass du noch da zusätzlich zu uns hergefunden hast und uns das alles mal erzählt hast.
Ja, und auch wieder vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast.
Es gibt jetzt eine Pause, wir gehen in die Sommerpause. Das hat damit zu tun, dass einfach das Theater nicht besetzt ist und dass wir halt diesen Podcast, man kann den vorplanen, aber der würde dann, wenn da was schief geht, ist einfach 3 Wochen keiner da und die haben aus Versehen irgendwie was Falsches hochgeladen. Von daher
läuft da die ABBA-CD?
Läuft die ABBA-CD, genau. Nein, wir machen einfach eine Sommerpause und kommen dann nach dem Sommer im September wieder mit der nächsten Folge.
Bronco, schön war es, dass du da warst. Vielen Dank. Und bis bald, bis zum nächsten Mal. Schönen Sommer an alle. Tschüss.
Danke für die Einladung. Tschüss.
Tschüss.